Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von dem besten Beachvolleyball-Podcast der Welt.
Trotz vieler Alternativen.
So sieht's auf jeden Fall aus und Meine Fresse, war das informativ am Ende. Also Bruder. Es fing emotional an, so ein bisschen mit der Daniel-Story und ach, man hat viel uns auch echt schwer so, ne, da irgendwie den Mix zu finden aus, der nervt eigentlich ziemlich, so gerne mag man ihn dann doch nicht und dann hat man irgendwie doch Gefühle für unseren viel talentierten Hausmeister und hinten raus wurde es verdammt informativ. Wir haben Prognosen gemacht, haben rekapituliert mit Woche 2, schauen zurück hier, schauen nach vorne zum Nations Clash. Da war, glaube ich, einiges dabei für euch.
Ja, absolut. Also eine komplette On-Topic-Episode. Ja. Ich möchte die Chance nutzen, euch direkt zu sagen, jetzt ab Donnerstag beginnt der Nations Clash. Ne? Da sind wir ab 10.30 Uhr oder sowas, sind wir online, wieder den ganzen Tag. Ihr seht die besten Beachvolleyballer Europas, zum Teil der Welt, bei uns auf Twitch. .tv/drops4, da mal einschalten und jetzt viel Spaß mit der Episode.
Beach Volleyball is a very repetitious sport. It is a game of errors. The team that makes the fewest errors usually wins.
Stoklos will set. Survival of the fittest. Smith. Here comes Froha. Stop!
Und das ist der Matchball für Emanuel Rego und Ricardo Galo Santos.
Caipirinha wird in Fässern geliefert.
I will destroy your career in this. Deutschland holt Gold! Deutschland.
Hallo Alexander, wie geht's dir? Hast du die Warsteiner von gestern gut verdaut?
Hab ich, ja. Eigentlich ganz gut.
Wie viele waren es denn am Ende, seien wir ehrlich?
Genug, also wenig genug, dass ich noch fahren konnte.
Ui, okay. Na ja, gut. Ja, ja. Aber wohl ein bisschen noch später dann noch, wa? Also dann saß du sicher noch ein bisschen.
Als wir auf Stream gegangen sind, habe ich aufgehört, weil ich noch nach Hause fahren wollte. Ja. Und deswegen. Nicht, weil ich heute hier von hier die Calls machen wollte. Und das Problem ist auch, dass Umberto und die ganzen Kameraden da auch schon wieder sich zwei Kisten eingeladen haben und dann in der Unterkunft noch weitermachen wollten, glaube ich. Und dann muss ich die Reißleine ziehen. Und das habe ich dann ganz geschickt gemacht durch 2 Stunden Wasser trinken und dann wieder losfahren. Ja. Ich glaube auch, ich durfte das. Also an alle, die jetzt sagen, das kannst du doch nicht machen. Also 5:03er und dann 2 Stunden, 2,5 Stunden Pause und dann ins Auto sitzen, geht im Kopf gefühlt klar für mich. Habe ich kein schlechtes Gewissen mit, Mann. Jetzt mach du mir keins, bitte.
Nee, also ich glaube ohne Scheiß, wissenschaftlich, ich meine, ich hatte ja schon 1-2 Erfahrungen mit mal pusten müssen und so und kann so ein bisschen Referenzwert geben, wie viel man vielleicht so nach dem zweiten Bier oder so hat. Das war alles immer natürlich ganz safe. Ich weiß halt immer nicht, das ist ja immer noch dieser Urban Myth so, ob sich, ich meine, letztendlich ist es ja Alkoholkonzentration im Blut, ob sich das jetzt, also ob jetzt 5 Bier bei dir halt anders sind als bei wem anders, theoretisch eigentlich nicht. Du steckst halt wahrscheinlich einfach nur 2 Promille besser weg als irgendwie ein 1,50 Mensch. Ja. So, das ist ja eher das Ding. Aber ich glaube rein rechnerisch, jetzt werden natürlich die Leute kommen und sagen, das ist trotzdem scheiße und so und ich respektiere auch jeden, der irgendwie sagt, ja nee, wenn ich Auto fahre, dann trinke ich halt wirklich nicht einen Tropfen.
100%.
Aber es ist halt trotzdem auch genauso legitim, so ist halt das Recht, das Fahrrecht auch so ausgelegt, dass wenn man halt sagt, komm, ist es jetzt hier Sonntag, ist es unser letzter Tag der Regular Season, Nates hat Geburtstag, dass man halt ein geselliges Bierchen trinkt oder 2 und dann halt, ja, ne, sich noch auf jeden Fall legal ins Auto setzt, so. Ist halt so.
Also ich bin mir sicher, dass ich keinen...
Glaube ich auch, Also ich bin mal gespannt, da werden jetzt wieder 1-2 Hobbywissenschaftler, die, glaube ich, so eine Rechnung schicken,
ja, mir auf den
dass
Sack
das immer ein bisschen dauert, bis man das abbaut und so, aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass du clean warst, ja.
Ja, so. Und ansonsten geh mir ruhig auf den Sack mit der Scheiße. Ich habe eh gute Laune bei solchen Nachrichten aktuell.
Du bist ein bisschen, ne? Man merkt, du bist ein kleiner Müdi auf jeden Fall und du bist leicht genervt, so ein kleines bisschen.
Ja, von solchen Themen schon, Mann. Das war letzte Woche auch ganz schlimm. Ich habe heute Nacht dann einfach noch irgend so eine Pissnake hat mir noch eine Nachricht geschickt, von mir, das beim letzten Spiel gestern, das haben wir versaut. Weißt du, gestern, das letzte Spiel. Das war der emotionalste Moment, den du gestern Abend irgendwo in der Übertragung hättest kriegen können. Und da sagt uns einer, als hätten wir versaut. Ja, dann löschte ich. Wirklich. Da bin ich so
was
sauer.
Was haben wir versaut?
Kommentar. Mir kam einer, guck mal in meine Instagram-Story, Mann. Guck mal in meine Instagram-Story. Hat mir irgend so einen Hurenbock.
Dass wir den Moment mit Daniel versaut hätten durch den Kommentar oder was? Das war ja wohl hyper. Also für deine Verhältnisse. Ich meine, normalerweise bist du ja da nicht so affin für. Also das war ja wohl, viel besser hätte es ja wirklich nicht laufen können. Das kann ja nicht wahr sein.
Michael Fischer, wie kann man eigentlich so arrogant und überheblich ein Spiel kommentieren? Wow, das Format ist richtig geil, aber ihr zwei habt uns den Abend versaut mit eurer Art und Sprache und dem Macho-Gehabe. Dickes Dislike hier.
Ach, Michael, geh dich wirklich mal ganz kräftig löschen und gib uns bitte nie wieder irgendeine Rückmeldung zu irgendwas. Deine Meinung ist wirklich maximal irrelevant für uns. Von daher lass es bitte einfach. Also schönen Dank an alle anderen, die wirklich konstruktive Kritik geben und auch einfach mal, ey, wenn ihr das Bedürfnis habt, uns zu sagen, dass euch irgendwas nicht gefällt. Ich glaube, inzwischen wissen alle treuen Supporter, dass sich daran eh nichts ändern wird, weil wir da eine gewisse Philosophie haben und das nicht einfach nur ein Gehirnfurz von uns ist, so, das ist alles fein, aber das ist ja wohl eine Unverhältnismäßigkeit von, weiß ich auch nicht, eine Einschätzung von der Situation, weil das war ja, ich meine, wir haben schon 1-2 wilde Momente erlebt um 22 Uhr, Aber ist das so, war ja mit dem Sundauer, mit Daniel und diesem emotionalen Moment. Ich hatte sogar, hab für das Arschloch sogar noch ein bisschen geweint, ey. Dabei mag ich die noch nicht mal richtig. Meine Güte.
Ist echt so, ey. Dafür der pimpelt immer nur rum und zockt irgendwie auf Firmenkosten. Und jetzt, ja, und dann bist du noch so empathisch. Also sorry, das geht eigentlich nicht, ne? Nee. Also, dass so ein Ding ist bei euch. Naja, gut. Ja, war ein krasser Moment. Also ich ziehe mir das bei ein, zwei Sundown, dann würde ich mir das vielleicht sogar noch reinziehen. Aber der Typ, der da gestern, da muss er einfach nur tierischer Moritz Klein-Fan oder sonstiges gewesen sein, der es dann irgendwie komisch fand, dass wir irgendwie so ein bisschen parteiisch waren. Aber dann war der halt auch noch nicht lang genug dabei, in unseren Konstrukten zu verstehen, was da gestern Abend passiert ist. Für alle, die das gestern nicht mitgekriegt haben, das war halt, also versuch's mal, du bist glaube ich strukturierter in deiner Ausdrucksweise, versuch's mal wiederzugeben, Mann.
Also es war, ich muss auch selber zugeben, dass ich das so ein kleines bisschen unterschätzt habe. Also ich meine, was ist passiert? Simon Kulzer ist zum Physio gegangen, hatte so ein bisschen, ja, ich bin für die Playoffs qualifiziert, es ändert sich nichts mehr, egal ob ich gewinne oder nicht, ich bin eh Vierter oder Fünfter, ich weiß, dass ich gegen Truma Friedel spiele und bevor ich jetzt was riskiere und mir ähnlich wie Erik Staddy oder wie auch Niklas Rudolf irgendwie mir die Schulter ramponiere und damit irgendwie tagelang oder wochenlang jetzt zu kämpfen habe, riskiere ich einfach gar nichts und bin dann mit Sicherheit fit für die Playoffs. Der hat dann abgesagt, wir brauchten spontanen Ersatz für Dan John. Erste Option wäre gewesen, das Spiel einfach abzublasen und zu sagen, gibt halt kein Spiel. So, das wäre, wäre Lösung 1 gewesen. Aber Lösung B war halt, wir haben einen ehemaligen, Schrägstrich, eigentlich immer noch mit eingefrorenen Punkten Tourspieler, der das Meme hat, dass er immer Fünfter wird, also ein bisschen was kann. Und der eh seit Monaten auf dieses Comeback natürlich fiebert und in den letzten 16 Monaten nach dieser Horrorverletzung unfassbar hart trainiert hat. Das muss man ihm wirklich lassen. Also viel zu viel auch wollte, viel zu früh eigentlich irgendwelche Sachen riskiert hat. Am Ende hat er Glück gehabt, der Dummkopf, und hat jetzt einfach den Moment genutzt zu sagen, komm, ich bin jetzt vielleicht wieder minimal unvernünftig und nehme jetzt einfach diese Chance, Volley in diesem Konstrukt, was ich ja selber mit natürlich maßgebend kreiert habe, da jetzt mein Comeback zu feiern. Vor 11.000 Zuschauern auf der Frontpage von Twitch mit einem geilen Partner in Dan John und einer guten Chance gegen zwei Jungs, die ich sogar gut kenne, sogar das Spiel zu gewinnen. Und dann hat Daniel ja wirklich eine gute Partie gemacht. Also ich meine, man hat natürlich, wir müssen jetzt nicht sportlich drüber reden, was da noch rostig ist und welche Elemente sich natürlich noch steigern müssten und so weiter. Aber er hat einfach das absolut Beste draus gemacht. Es hätte nicht besser laufen können für Daniel. Er gewinnt das Ding am Ende. Ja, am Ende, du hast es natürlich ein bisschen gesteuert. Du wusstest, was passiert. Wir sprechen ihn einfach nur ein bisschen drauf an. So, und Daniel, na, wie war's so? Und dann hat er kurz versucht, irgendwie rationale Gedanken zu finden und so ganz auf Ernie-Art da jetzt einen langen Take zu machen und zu sagen, ja klar, ich merke bei meinem Line-Shot, dass ich noch ganz meine Schultermobilität, mir fehlen so 1-2 Grad in dem Winkel nach rechts und so weiter. Das wäre ja gekommen, wussten wir alle. Aber dann ist er einfach emotional geworden, da kamen direkt die Tränen, weil es natürlich für ihn überwältigend war. Ich meine, ich glaube ihm das, und das war ja auch das, ich meine, wir haben uns ja auch drüber lustig gemacht. Es gibt natürlich auch wieder Leute, die das alles falsch verstehen. Natürlich mögen wir Daniel, meine Fresse. So, du kennst ihn seit, knapp 20 Jahren.
Verbreit nicht solche Lügen.
Ja, ist okay so. Und ich kenne Daniel ja auch schon ein bisschen länger, so peripher oder so ein bisschen von der Ferne. Dann habe ich ihn jetzt richtig kennengelernt durch unser Konstrukt. Und es ist ja auch ein lieber Kerl und man gönnt es ihm ja auf jeden Fall. Also bei allen Memes und so. Und dass wir natürlich auch meinten, Daniel, du wirst nie wieder richtig spielen können, weil du einfach zu schlecht bist. Der hat halt wirklich dran gezweifelt, ob er zurückkommt. Und jeder kennt Daniel, das ist seine Identität so. Er hat ein bisschen Identitätsstörung. Er weiß immer nicht genau, bin ich jetzt wirklich Beachvolleyballer, bin ich Model oder bin ich Regisseur oder bin ich Drops 4 oder bin ich Onus? So, das ist einfach die Wahrheit. Aber dieses Beachvolleyballer-Dasein ist einfach ein großer Part seines Ichs, seines Selbstverständnisses und seines Selbstbewusstseins. Und dass ihm das potenziell da wegbröckeln konnte, das hat ihn natürlich unfassbar beschäftigt. Und dass das jetzt so gut ausgegangen ist, ist alle gefeiert haben, er Standing Ovations bekommen hat, dass der Chat mitgefühlt hat, dass da etliche, glaube ich, auch zu Hause vom Monitor Tränen verdrückt haben, so wie ich dann auch live mit dabei. Das war natürlich ein unfassbar geiler Moment. Und wenn uns da dann wirklich vorgeworfen wird, wir hätten das irgendwie vor die Wand gefahren, dann müsst ihr das einfach mal verstehen, dass uns das auch tierisch anpisst. So. Also wir sind ja eh sehr resistent. Und ihr müsst auch mal euch einfach mal in unsere Lage versetzen, wie viele Rückmeldungen man von Idioten bekommt. Man kriegt viele gute Rückmeldungen von netten Menschen, von schlauen Menschen, die einem auch irgendwie konstruktiv versuchen, gute Vorschläge zu geben. Das ist alles fein. Aber bei so vielen Menschen, die wir erreichen, hunderttausende Menschen, kriegen wir halt auch einfach natürlich Rückmeldungen, das lohnt sich einfach nicht, da irgendwie einen Gedanken zu verschwenden. Deswegen ist das ein bisschen ärgerlich. Aber wir lassen uns den Moment nicht versauen, Mann. Das war ein richtig geiles Ende der Regular Season gestern.
Ja, ey, das Krasse war das, also und du hast ja angefangen, dein Take-Man unterschätzt, ne? Also ich wusste ja, wie wichtig ihm das ist, aber wie unterschätzt ist mir erst in dem Aftertalk so gekommen. Besser kannst du das nicht skripten, Mann.
Nein,
so
geht ein Comeback nicht. Hätte man sich nicht ausdenken können.
Möglich. Ja. Dann auch noch in dem Matchup zu wissen, mit Dan John hast du einen, um den musst du dich nicht kümmern, der supportet mich. Und Moritz und Nico kenne ich, das heißt, ich werde in der Defense als Daniel Wernitz definitiv glänzen. Das war so perfekt, Also besser geht's überhaupt nicht, wirklich. Und dann einfach, also wo hätte er, wenn du ihn gefragt hättest vorher, wo würdest du denn am liebsten dein Comeback geben, hätte er dieses Szenario nicht skizziert, würde aber jetzt zu 100% sagen, das ist das beste Szenario gewesen, was es gibt. Ja. Das ist total krank, was da gestern Abend passiert ist. Ich fand, ja, das richtig, vor allen Dingen, fand das richtig schön. Ich meine,
ja, man kann jetzt auch wieder sagen, klar, Daniel ist der Mann mit dem Flieger von Dresden und der steht auf die Crowd, der will auf dem Center Court sein, vor da den tausenden Menschen und da so ein bisschen Show machen und irgendwie was auch immer. Aber das ist ja natürlich noch viel geiler. Also vor so einer riesen Crowd, arguably so vielleicht das Geilste oder die meisten realen Zuschauer in dem Sinne mit dem Konstrukt, dass er da maximal tief selber drinsteckt in dem Konstrukt, in unserem Projekt. Das ist Hammer. Das muss man einfach mal sagen. So, da ist die Gefahr da, direkt wieder hier so ein bisschen Hautpickel zu bekommen. Das ist schon einfach eine wahnsinnig geile Story.
Ja, und ich wette mit dir, ich meine, Daniel zieht jetzt irgendwie gerade um oder so, also ist jetzt heute auch gar nicht in der Halle. Ich wette, er guckt trotzdem rein jetzt gerade, er guckt ins Wort. Und das, was dann wieder typisch Erli ist, er ist so, Mann, wenn ich da jetzt gleichzeitig in der Regie gesessen hätte, hätte ich davon eine bessere Zeitlupe gemacht, weißt du? Das ist auch hundertprozentig so ein Erli-Moment, der jetzt schon passiert ist oder auf jeden Fall irgendwie im Laufe des Tages passieren wird, wenn er ins Wort guckt. Das ist halt auch so, Mann, ich wäre auch gern gleichzeitig in der Regie gewesen, dann wäre die Aufnahme da besser, hier hätte ich ein bisschen anders gemacht oder sonstiges. Und wirft dann so indirekt Jürgen vor, dass er so sein Comeback nicht so gut gestaltet hat wie er selber, obwohl er gar nicht checkt, dass er nicht gleichzeitig in der Regie sitzen kann und auf dem Feld stehen kann. Das ist wieder so ein typischer Erli-Moment, ja, dann.
Ey, und mal, ey, 100% transparent. Ich meine, das ist ja immer das Ding. Ich meine, bei dir wurde die Profikarriere weggenommen. Du bist eigentlich komplett in einem Limbo. Und wenn nicht der Outlook von unserem Projekt so geil wäre, wäre es vollkommen berechtigt, mit weniger Selbstbewusstsein an deiner Stelle halt wirklich ein bisschen Angst einfach zu haben. So, wie sehen die nächsten Jahre aus? Bei Daniel ähnliche Situation. Ich meine, ich glaube, er ist mir nicht böse, wenn ich jetzt einfach mal raushaue. Seine jahrelange Beziehung ist in die Wicken gegangen, seine Profikarriere war kurz davor, das ist einfach so, ja, am seidenen Faden oder kommt vielleicht nie mehr wieder. Das ist schon mal okay, so da eine kleine Identitätskrise so perfekt zum Zeitpunkt der Midlife-Crisis zu bekommen. Das müsst ihr euch ja mal reinziehen. Und ich meine, ich kann jetzt von mir erzählen, so vielleicht an ein, zwei Elementen stabiler, aber rein Berufszukunft und so auch sehr fraglich. Also auch sehr, sehr fraglich. Wir sind halt drei Jungs, die gerade in der Situation sitzen. Wenn das nicht alles so geil wäre und wenn nicht offensichtlich wäre, dass wir das gut machen und unsere Talente irgendwie gut einbringen, könnte man auch sagen, hui, man muss sich um die vielleicht auch mal ein bisschen Sorgen machen. Und dass dann einfach sowas Geiles passiert, dass du dann natürlich, also ja, könnten wir jetzt mit dir weitermachen, keine Ahnung, das ist, ja, hoffentlich gönnen uns das auch einfach mal viele, dass man dann so einen schönen Moment hoffentlich mal nicht ruiniert bekommt von den zahlreichen Idioten, die da draußen sind.
Ja, ich glaube, da am Ende zahlreiche sind es ja nicht. Ich meine, das ist ja wieder das Klassische, was der Mensch ja macht. Wir lesen ja auch, wenn tausende Chatnachrichten sind, lesen wir die zwei von den Leuten, die uns auf den Sack gehen wollen. So, ich habe heute Nacht noch die Story gemacht, ich werde das jetzt auch in Zukunft durchstehen, wenn ich solche dummen Nachrichten kriege, ich baller die einfach markiert, ohne, also unzensiert baller ich die einfach in meine Story. Dann sehen es halt tausende Leute, was derjenige für eine Pisse
ist. Das ist ein bisschen so ein Monte-Ding, ne? Du musst immer ein bisschen aufpassen, nicht, dass du dann sagst, hier einmal bitte alle dem René schreiben, was er für ein Hurensohn ist. Das macht Monte ganz gerne. Nee,
das würde ich dann nicht machen. Fehler. Das machen die Leute dann ja von alleine vielleicht.
Aber ist so, weil das ist auch mal so eine Comfortzone. Mal so eine fiese DM rauszuhauen und dann mal so denken, kriegt ja keiner mit. Und dann, ja, einfach mal out there. So, bei uns wird jeder Satz auf die Goldwaage gesetzt. Ist okay, weil das haben wir uns selber für entschieden, uns in die Situation zu bringen. Auch finde ich gar nicht so schlecht, einfach mal da das Ding mal umzudrehen.
Ja, aber am Ende bin ich halt heute Morgen aufgewacht. Also ich habe das ja irgendwie um 4 Uhr, weiß nicht was, habe ich das gepostet, beziehungsweise geteilt dann in der Story. Und ja, als ich wach war, waren da irgendwie 120 Story-Reactions oder so drauf mit Nachrichten von wegen, so ein Schwachsinn, der hat ja keine Ahnung. Natürlich auch wieder kontraproduktiv, weil meine Postfach dann komplett explodiert, wenn ich halt sowas poste und die Leute darauf reagieren. Deswegen, da merkt man dann doch schon, dass es der Großteil, glaube ich, derer, die uns vor allem konsumieren. Und da war eine Nachricht sehr gut. Ja, ganz ehrlich, habe ich anfangs auch gedacht, hätte der Meinung zu 100% zugestimmt. Aber jetzt, wo man sich mit eurem Konstrukt so ein bisschen mehr beschäftigt hat, oder so, stimmt das halt ganz und gar nicht, ihr seid die geilsten, bla bla. Wo ich so denke, ja, stimmt, ey, wenn man gestern um 22 Uhr ish einschaltet und Moritz Klein Beachvolleyball spielen sehen möchte und die ganze Vorgeschichte von Daniel nicht kennt und so weiter und so fort, dann kann man in der Bubble denken, das sind arrogante Wichser. So, und irgendwie völlig Macho-Gehabe und am Thema vorbei. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen reflektieren und wissen, dass es halt Leute gibt, die nicht 13 Stunden Beachvolleyball, eine Stunde YouTube, ja, klar, am Tag 100%. Und dann noch nachts noch irgendwie einen Podcast von uns hören oder so. Das müssen wir auch verstehen, ne? Deswegen, aber am Ende, also der Typ soll sich auf jeden Fall löschen, so, um das mal abzuschließen.
Ja, 10.000%.
Ja, mit mir weitermachen? Nee, mit mir musst du nicht weitermachen, Mann. Nee, ich bin 13 aus 14, Bruder.
Du bist Player of the Week, Alter. Du bist 13 aus 14 und Player of the Week. Könnte schlimmer laufen.
Ist so. Es hätte eine schlimmere Woche werden können. Vor allem, wenn ich mir überlege, wie oft wir uns da irgendwie den Kopf aus der Schlinge ziehen mussten. Letzte Woche hätten wir auch mal schön.
Wenn Tommy zu mir meinte, ich lobe euch zu oft und er ist auf jeden Fall nicht so zufrieden. Na, obwohl, ich sag mal eher, Tommy penetriert noch eher so ein bisschen, und das kann man auch einfach nochmal sagen, ihm geht es nicht darum, dass ihr jetzt gerade schlecht spielt. Er weiß, dass ihr verhältnismäßig gut spielt. Tommy, ist es, glaube ich, wichtig, was du auch immer selber betonst mit den Erfolgen, wenn man es aufzählt. 3-Star, 4-Star, richtig gute Ergebnisse auf der World Tour. Dass sie halt einfach, das war ja die ganze Zeit das Thema, offensichtlich das drittbeste Team der Deutschlands wart und auch vielleicht gar nicht so weit weg von dem zweitbesten Team Deutschland wart und so weiter. Und da möchte Tommy halt einfach gerne nochmal an die Community erinnern, dass es auch mal Walkenhorst-Winterzeiten gab, bevor der Verletzung in Norderney. Und ich glaube, viele, das ist halt das Problem, das ist halt unser Konstrukt, alle vergleichen euch mit der Beachliga. Da sage ich, ist es, ja, was heißt Night and Day so? Aber es sieht halt viel, viel besser aus. Es wirkt viel, viel besser nach außen, wie ihr zusammenspielt, wie du vor allen Dingen spielst. Aber na klar, es gab auch schon mal Walkenhorst-Winterzeiten. Da habt ihr halt mit der internationalen Top-Konkurrenz sehr, sehr gute Leistungen gezeigt. Das darf man natürlich nicht vergessen.
Ja, deswegen, also du hypst das jetzt gerade, aber sag mal so, in dem Zeitalter, wo wir Beachvolleyball auf Twitch zeigen, ist es ja das beste Walkenhorst-Winter, was es bisher gab. So kann man das ja
zusammenfassen. Das ist einfach so, ja.
Das stimmt. Deswegen ist, also ich verstehe Tommy, weil der das ja wieder in dem Gesamtkontext sieht, aber am Ende, du kannst, bau deine Story auf, wie du möchtest, ist schon okay. Ja, ist auch gut. Also ich meine, ich muss ja auch sagen, seitdem ich nicht mehr trainiere, Dirk, bin ich auf jeden Fall...
Das ist gut, deine Schulter ist richtig, also das ist perfekt. Ja, nicht mehr so viele Reps, dann hast du deine Schulter die ganze Zeit warm. Du hast so diese wohligen 2-3 Kilo nur auf der rechten Schulter hast du drumherum, die eigentlich zu viel sind, aber ich glaube, deine Schulter richtig stabil halten. Das ist perfekt.
Mhm. Ja, die weichen Teilmassen, die kommen mir gerade gelegen.
Einfach vor jedem Spiel Torte essen, Mann. Das war ja wirklich, also ihr habt es im Stream vielleicht mitbekommen, aber es gibt auch etliche von euch, wahrscheinlich natürlich ein paar tausend, die gestern nicht live mit dabei waren bei diesem geilen Moment, und dann bitte, grindet mal bitte ins Wort rein. Also nutzt eh jetzt die Chance, ihr hört es jetzt hoffentlich am Montag oder am Dienstag. Am Donnerstag rollt die Kugel erst wieder mit dem Nations Clash. Wir werden natürlich gleich drüber reden, über die ganzen Teams und so weiter. Aber nutzt die Chance, nochmal reinzugrinden ins Wort. Guckt euch diesen geilen Moment mit Daniel an, wenn ihr es verpasst habt. Guckt euch die Clips an von den ganzen Highlights aus den letzten beiden Wochen. Das lohnt sich auf jeden Fall, um zu überbrücken und den Hype aufrechtzuerhalten, bevor es dann Donnerstag mit der europäischen Elite losgeht. Das wird richtig nice.
Das ist jetzt, ich habe auch schon die ersten Nachrichten jetzt gerade gekriegt, weil wir immer um 11 Uhr online waren. Ich habe schon wieder die Nachrichten gekriegt mit... Hey, was mache ich denn jetzt heute?
So, ihr seid gar nicht online. Wieder so 50, 60, 70 Leute einfach die so einfach by default im Chat und haben so gewartet und dann so, ach fuck, stimmt, da war ja was. So. Aber dann sind immer ein paar gleichgesinnt und dann kannst du dich ein bisschen unterhalten kurz, bevor dann alle wieder in den traurigen Alter gehen. Ja, so ein Ding ist das.
Schon krass, ne? Aber das ist auch heftig, wie trostlos dann jetzt heute diese Halle ist. Wir haben gestern so die Technik nochmal abgehangen, weil jetzt nur 2-3 Tage trainiert wird. Ne? Heute ist noch relativ ruhig. Die reisen alle, die Schweizer reisen heute Abend an. Dann alle anderen oder fast alle anderen morgen oder die Österreicher sogar erst Mittwoch und trainieren dann halt den ganzen Tag, nachdem sie einen negativen Test haben, und dann geht's halt los. Ist schon witzig, wie trist das da ist. Es sitzt wahrscheinlich ein völlig zerschossener Umberto gerade und tut so, als würde er arbeiten in der Halle. Tommy hat schon mit Borger Sude trainiert, weil die gestern schon da waren und quasi durch Sicherheitskonzept durchgewunken wurden. So. Witzig zu sehen, was da jetzt so in den 1-2 Tagen in der Halle passiert. Ja, und dann aber morgen wird der wieder hochgefahren. Ich meine, morgen ist Media Day, ne? Da müssen wir die Gesichter ablichten und dann geht's ab. Also ist irgendwie, wie findest du den Modus? Wie findest du es? Also fällt dir das schwer aus diesem, also letztes Jahr waren wir 30 Tage am Stück, so. Mhm. Das war geisterkrank, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, man war da so drin. Weißt du, was ich meine? Und wir hätten ja jetzt mit den Spielen, jetzt hätten wir ja auch wir hätten dasselbe machen können. Wir hätten auch 7 Tage mit 8 Spielen pro Tag machen können. Du kannst die Spielanzahl ja schieben, wie du möchtest. Jetzt sind es 12, es ist eine mega lange Strecke. Aber du hast zumindest 1-2 Tage off, oder jetzt in dem Fall sogar 3 Tage off, Stream zumindest. Ja. Wie findest du es? Kannst du es nach 2 Wochen schon bewerten?
Ich glaube, ich finde es gut. Ja. Also nicht nur für mich persönlich, ich meine, klar ist die Chance, mal kurz irgendwie nach Hause zu fahren und irgendwie da mal, auch so ein bisschen wieder aufzutanken oder so, das ist super. Aber ich finde es auch für die Viewer, glaube ich, unterschätzt gut, weil man darf ja nicht vergessen, bei den Leuten, und ich weiß schon wieder, mir fallen zig Namen, Twitch-Namen ein, Twitch-Aliases, Twitch-Accounts ein, die wirklich quasi jeden Tag da sind und möglichst viel neben dem Homeoffice, neben dem Studium oder Studium halt mal links liegen lassen und jetzt da reingrinden. Kannst du ja aber nicht erwarten. Und ich glaube, während der Beachliga kam dann schon, und deswegen hatten wir ja auch da in der Mitte, war da gefühlt einmal so ein kleiner Lagerkoller im Team, dann war auch so ein kleiner Hänger, was die Viewer angeht, weil du kriegst natürlich Fatigue, was das Zuschauen angeht. Ich meine, das haben wir auch alle selber gemerkt, und ich hatte jetzt auch nicht mehr das Bedürfnis, wie in Woche 1 bei jedem einzelnen Spiel mich da wirklich in der ersten Reihe an der Seite des Courts hinzusetzen und das aufzusaugen und mich einfach darauf zu freuen, geil, Mann, Beachvolleyball. Das wird halt irgendwann weniger. Und dass du dann wirklich diese Phase hast, die Leute wieder einen kalten Entzug erstmal kurz machen, dann wieder mit maximalem Hype reingehen, ist gut. Und ich glaube, es ist auch für die Crew gar nicht so schlecht. Und wir haben es, glaube ich, inzwischen auch geschafft, die Abläufe relativ schnell wieder da zu sein. Das war das, da werden wir, glaube ich, wirklich gerade besser, Mann, ohne Scheiß. Wenn du mal überlegst, diese kurzen Pausen, weil normalerweise wird immer so, wenn wir ein Event am Wochenende gestreamt haben, dann war alles top, war alles super. Das nächste Event war so ohne Lerneffekt. Es war wirklich genau der gleiche Hustle und genau der gleiche Struggle. War halt wieder da, es war wieder ein Riesenaufwand, alles hinzustellen und so. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach konstant da sind und die Abläufe so gut geworden sind, dass man so vielleicht ein Stündchen braucht vorher, um wieder auf dem Standpunkt von vor 3-4 Tagen zu kommen, ist das, glaube ich, gar nicht schlecht.
Ja, würde ich mich, hast du gut zusammengefasst, schön, würde ich mich anschließen. Weil ich jetzt irgendwie gefühlt bin ich ja heute geht's mir mit am schlechtesten, weil ich nicht so hochfahren muss, weißt du, ich sitze hier im
Ja, na klar, das ist so, das merken, glaube ich, auch alle. Ich meine, das wird jetzt wieder, ich fühle mich auch nicht ganz so gut. Ich meine, obwohl ich weniger Gründe habe, aber das ist halt so der Klassiker. Man kann 4 Wochen durchgehend an sein. Es gibt auch Leute, die werden es schaffen, 4 Wochen durchgängig Warständer zu trinken, so, das ist alles möglich.
Ist so.
Aber irgendwann bekommst du die Breitseite. Wenn du nicht ständig immer dieses, ja, ist es Adrenalin, wahrscheinlich, keine Ahnung, so minimal und dann so irgendwas ähnliches, was einen halt die ganze Zeit pusht und was einem natürlich sagt, ich kann nicht aufhören. Und das ist ja auch geil. Das ist der Alkohol, meinst du?
Ja, okay. Restalkohol, habe ich gesagt.
Ja, es sind die Promille, die dich weiter vorantreiben. Ja. Nein, das geht halt. Aber ich glaube, ein bisschen gesünder ist es wahrscheinlich, wenn man dann auch mal diesen harten Tag spürt und da wieder drüber hinwegkommt, organisch, und dann wieder ready ist so für die nächste Woche.
Ja, stimmt. Also hilft mir natürlich ungemein, wobei jetzt ist ja egal diese Woche. Ich werde ja eh nicht spielen. So. Ich habe ja jeden Tag Zeit, ein bisschen Scheiß aufzuarbeiten. Für mich ist der Hustle halt irgendwie real, ne? So, ich meine jetzt zum Beispiel gestern, ich saß so, gestern ging es noch, also sonntags, weil halt auch einfach nicht viel Tagesgeschäft neu reinkommt. Das geht mir auch immer so auf den Sack, ne? Samstag und Sonntag fühlt sich für mich an wirklich wie, ich bin dann richtig rastlos, weil ich so denke, die ganzen Tabs im Kopf sind offen. Ich müsste die eigentlich freitagsabends zumachen und die montags wieder aufmachen, weil Samstag, Sonntag kann ich die nicht bearbeiten, ne? So, und das ist halt, wie als hätte so ein Freeze auf, hast du so ein Freeze auf dem Laptop oder auf dem Bildschirm und kommst nicht weiter einfach das ganze Wochenende. Es geht mir richtig auf den Sack. Aber für mich ist es halt heftig, dieses, also gerade so Essen, ne? Also du hast gerade dieses Thema Torte angesprochen. Ich vergesse halt zu essen. Du kennst mich. Das ist nicht das Problem, wenn man streamt. So, du haust dir zwischendurch mal einmal ein bisschen ein Brötchen mit Hummus rein oder so und dann bist du wieder 3 Stunden am Start. Aber ich muss ja auch Sport machen, ne? Und gestern ist mir dann wieder so, wir haben dann Feedback-Gespräche mit den Kommentatoren geführt, so. Was übrigens, jetzt mal losgelöst davon, ich meine, ich weiß, dass die Jungs uns zuhören, ne? Aber ist mir jetzt auch scheißegal, dass wir beiden da so sitzen und dann versuchen, so ein ernsthaftes Feedback-Gespräch zu führen, ist für mich
während most du Torte awkward isst.
Moment.
Ja, ja, genau. Das stimmt. Ja, das stimmt.
Das ist schon so 90 Minuten vorm Spiel. Ich so, scheiße, Mann, du hast Hunger, du spielst gleich. Dann ist da so eine Geburtstagstorte, weil die straffe Giraffe Geburtstag hatte und ich esse so die Reste von vor 2 Tagen, die da so im Kühlschrank stehen, so mit der Hand einfach, während da irgendwie so ein halbwegs seriöses Feedback-Gespräch läuft, weil ich dann sage, komm, da sind Carbs drin, da ist Zucker drin, das wird mich schon irgendwie übers Spiel tragen. Dann merke ich, dass die Sahne ganz schön flau im Magen liegt. Gott sei Dank stehen da noch Salzstangen, schieb mir noch ein paar drüber und dann muss das reichen fürs Spiel, so, weißt du. Und währenddessen machen wir so ein Feedback-Gespräch und so einen Ausblick für so junge Moderatoren bzw. Kommentatoren. Das ist schon, ich glaube, das ist most awkward moment, wenn wir beiden da sitzen und versuchen das, also sag mal ehrlich, komm, fühlst du dich damit wohl? Du fühlst dich doch gar nicht damit wohl, oder was?
Nein, aber es läuft inzwischen besser als gedacht so. Also ich glaube, vor dem ersten Feedback-Spiel dachte ich mir so, okay, also natürlich weiß ich, was ich mitteilen möchte und
ja.
Ich bin ja auch in einer Situation, wo ich, glaube ich, inzwischen ganz gutes Feedback geben kann, so mit der Expertise auf der Plattform und so weiter.
Definitiv.
Aber klar, 100% ist das ein bisschen awkward. Ich finde es aber geil, dass die Jungs bisher ausnahmslos das seriös genommen haben. Also man hat jetzt bei keinem das Gefühl, egal wie selbstsicher, dass der sich da so gedacht hat, so, oh ja, jetzt bin ich mal gespannt, was von den Halorodis hier gekommen ist. So, ich meine, so ein bisschen Respekt haben wir uns dann scheinbar doch dann schon verschaffen.
Ja, das ist gut. Das stimmt. Weil wenn die nämlich auch noch anfangen würden, dass ich ernst nehme, dann müssten wir da nochmal an. Das würde ich, also so ist schon ganz gut.
So auf der
Basis können wir
so
weitermachen, ja. Also Kuss geht raus an alle fünf bisherigen.
Genau.
Gute Führung, so. Wie machen wir denn weiter? Rückblick, Ausblick? Sollen wir so machen?
Rückblick, Ausblick. Ist, glaube ich, eine gute Kombination.
Wo fangen wir an? Weiber? Ja, ne?
Können wir gerne machen, ja.
Das ist halt das schwierigste Thema, glaube ich, für heute. Jetzt fangen wir direkt damit an, weil ich halt, also, klar, es gab verschiedene Konstellationen. Wir hatten die ganzen Ausländer, sorry, wenn ich das so sage, die ganzen Österreicher und Schweizerinnen dabei. Und deswegen steht da die Situation noch gar nicht so. Die Streusser haben ja angekündigt, sie würden gerne für die Playoffs ihr Trainingslager absagen. Ist das aber schon geschehen? Ich weiß es nicht. Ich habe den Spielern,
keine Bestätigung,
das gilt auch später bei den Männern so. Ich habe den Spielern gesagt, dass ich bis Mittwoch eine Entscheidung brauche, wer an den Playoffs teilnimmt. So, das heißt, wir werden uns dahingehend nochmal noch mal ein, zwei Tage gedulden müssen, um das finale Playoff oder den finalen Playoff-Baum irgendwie bekannt zu geben. Wir können natürlich ein bisschen predikten, so, das können wir machen und überlegen, worauf wir uns, auf welche Konstellationen wir uns freuen würden und welche dann zustande kommen würden und so weiter. Also das könnten wir vielleicht machen. Was sagt der Basketball-Experte dazu?
Naja, die große Frage ist ja, was mit Böbner, Vergé, Depré dann quasi ist, weil da können wir ja schon mal, das ist so ein Mini-Teaser, die werden halt Nations Clash spielen, so.
Ja.
Das ist halt das Ding. Ja. Und die müssen sich jetzt quasi bis Mittwoch entscheiden, fühlen wir uns saftig genug, um zu sagen, komm, nach dem Nations Clash, wo wir viele geile Spieler haben gegen Top-Teams, auch sehr, sehr viele Spieler wahrscheinlich verlieren werden, weil das Niveau da einfach höher ist und dann Böbner, Vergé, Depré eher halt low anzusiedeln sind, so was das Ranking angeht innerhalb der ganzen Teams. Haben wir dann nochmal Bock zu sagen, wir nehmen die, boah, ja, es können ja dann, sagen wir mal, es können maximal für die beiden 9 Spiele werden.
Ja,
es können auch 2 werden, wenn sie einfach in der ersten Runde direkt ausscheiden. So, das ist halt das Ding. Committen sie sich dafür. Sollte das passieren, wäre es halt eine saubittere Nachricht, weil, wenn mich nicht alles täuscht, würden dann Grüne Schmidt rausfallen.
Ja.
Aber ja, deswegen, da muss der Würfel halt so ein bisschen fallen, wenn die Strauß-Zwillinge jetzt irgendwie ganz salott sagen, es ist doch vernünftiger für uns mit Hinblick auf Doha, da langärmlich irgendwo in den Emiraten da irgendwie zu spielen, dann sagen wir es vielleicht doch ab, dann ändert sich wieder alles. Keine Ahnung, vielleicht spielen Shenoa Christ und Hannah Zimmer doch noch Playoffs, weil vielleicht nicht genug Teams da ist. Dann ist es halt auch so. Mein Gott, das ist halt das Play-in-Tournament-System. Dann können sich die Teams freuen oder kann sich das Team an 3 freuen, was dann natürlich ein leichteres Los hat. Schauen wir einfach mal. Also ich glaube, wir reden gerade. Ja, das ist halt das Ding. Also Böbner, Vergé, Depré, man darf es nicht vergessen. Das ist halt so krass. Und das wäre halt auch noch viel heftiger geworden, wenn jetzt auch noch so Kadi Schützenhöfer, Lena Plesircnik gesagt hätten, ja, wir sehen uns da drin, kein Problem, passt gut rein, Playoffs spielen wir. Da wäre es halt brutal geworden, weil dann hätten wir davon geredet, dass man dann irgendwie an 3 ein radikal heftiges Matchup hat gegen den Setzplatzierten, die einfach ein waschechtes World Tour Team sind. Und im Halbfinale, keine Ahnung, werden dann Gernot Schulz rausgekegelt von dem Team, was an 6 geseedet wäre. Das wäre halt verrückt geworden, aber das mag ich halt auch in unserem System. Also, ich finde das geil. Ich finde das geil, wir werden gleich zu den Männern kommen. Ich finde das geil, dass es kurzzeitig halt das Szenario gab, dass ein Joni Erdmann in Woche 2 alleine so viele Punkte sammelt, dass er sich einfach, dass er, keine Ahnung, Alisson fragen kann, möchtest du spielen? Und dann mit Alisson da aufläuft. Ich finde das gut, dass wir das so offen gestaltet haben.
Ja, definitiv. Also da wird natürlich die ein oder andere Rückfrage, da wird natürlich wieder Rückfragen geben, die wir dann beantworten müssen. Also wir haben uns da wieder Arbeit aufgeheizt mit dem System. Aber ich bin da eigentlich auch sehr so eigentlich ganz, ganz zufrieden mit. Und das ist ganz geil. Also wir können natürlich. Lass uns auf die Top-Teams eingehen bei den Frauen. So der Rest, wovon gehst du aus? Gehst du davon aus, dass die Strauß-Zwillinge ihr Trainingslager irgendwie absagen und dann lieber nochmal die Playoffs mitnehmen? So, würdest du das sagen? Oder würdest du davon nicht ausgehen?
Vor Ort haben sie dazu tendiert.
Ja.
Sie sind aber auch einfach sehr, sehr nett. Also ich weiß nicht, ob sie uns vielleicht so als Veranstalter ein gutes Gefühl geben wollten und nicht undankbar klingen wollten. Genau. So nach dem Motto, dass sie halt geleacht haben und gesagt haben, ja, Woche 1 passt uns super. Mit ein bisschen Vernunft und vielleicht so einer gesunden Skepsis würde ich fast sagen, dass sie dann doch lieber das Trainingslager machen, um denk zu sagen, wir steuern das jetzt perfekt, so Periodisierung und so weiter, dass wir halt dann für Continental Cup, für Doha und so weiter dann am Start sind. Ich würde fast nicht damit rechnen, auch wenn es sehr schade wäre.
Ja, definitiv. Aber Fakt ist auch, wir haben 2 Top-Teams in der Konstellation, so gerade in Woche 2 jetzt gesehen mit Klinke Kotnik, wo Tjascha, also unserer Meinung nach MVP geworden ist, sodass die Community am Ende, Melli so wählt, ja, absehbar und auch okay, so sind halt Sympathiepunkte, die sich über die letzten Jahre in Deutschland erarbeitet hatten in der Community. Aber Tjascha und Leonie haben schon eine stabile Woche gespielt, ey, und da würde ich mich, also wenn das Finale ist am Ende.
Kannst du dich null beschweren, ja.
Nein, null, das ist eine geile Story, und da bin ich auch mal gespannt, was Tjascha dann auch in den Playoffs nochmal, also jetzt war ja so, also es war klar, dass sie früh qualifiziert sind, aber wenn die dann richtig biestig wird, so.
Ich wollte gerade sagen, da warten wir alle noch ein bisschen drauf. Also, dass sie gut Volleyball spielen kann, ist klar, aber Nates hat es immer betont, der kennt sie ja natürlich gut aus Gründen, also aus mehreren Gründen. Und der meinte halt so, ey, nee, die Tjascha, die kann nicht nur Volleyball spielen und ist hoch und ist eine gute Blockerin und noch relativ mobil dafür. Die kann ein richtiges Biest sein. Und so diese 100 oder sagen wir mal diese 1000-prozentige Competitiveness, die dann in den Playoffs mit Sicherheit da sein wird, die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen. Und das ist noch so ein Dark Horse, dass man vielleicht auch nicht ganz falsch ist, wenn man sagt, ich setze auf Klinke Kotnik, aber trotzdem müssen wir jetzt einfach betonen, dass wir ganz klar in der Situation sind und ich weiß, es gefällt den beiden nicht, aber Gernot Schulz sind jetzt einfach die Top-Favoriten und man muss es auch einfach so raushauen, also man muss damit rechnen, dass sie gewinnen und es wäre definitiv dann auch irgendwie eine Enttäuschung, wenn sie es nicht machen, so wohlig und schön das jetzt in der Beachliga war, das müssen sie jetzt eigentlich machen, so, ne?
Da musst du jetzt auch so reingehen, ich weiß, wenn sie es schaffen, sich einzureden, dass es nicht sind, ey, versucht so,
ja.
aber du bist nach 14 Spielen, so eine Tabelle lügt halt auch, vor allem nach 14 Spielen halt nicht mehr. Und obwohl trotz wechselnder Teams, die frisch dazukommen, die internationale Erfahrung haben oder sonstiges, da wirklich so eine, also jetzt muss man natürlich sagen, klar, mit 7 Spielen holt einen, wird man nicht eingeholt von so einer, von so einem Team wie Schütze von Plesiocnik oder so, aber die schlagen sie am letzten Spieltag zum Beispiel auch und so weiter und so fort. Wenn man sich da dann noch weiter in diese Underdog-Rolle drücken kann, ja, Hut ab. Also meiner Meinung nach nicht mehr angemessen einfach. Also deswegen, ich, Gernot Schulz sind der Favorit und Klinke Kotnik könnte auf jeden Fall ein Wort mitsprechen. So, und da freue ich mich, also auf das Matchup würde ich mich mega freuen, wenn wir das in den Playoffs kriegen, ey. Das wäre geil.
Ja, aber dann natürlich mit der Wildcard sollten die Strauß-Zwillinge spielen. Haben sie ja bewiesen. Ich meine, 12 Punkte drücken es aus, wenn man da mal richtig rechnet. Das sind 6 Siege aus 7 Spielen. Die darfst du natürlich auch nicht komplett vergessen. Aber
absolut
ja,
nicht.
Ich bin auch gespannt. Und Sarah, das ist ja diese tolle Entwicklung und muss man auch wirklich sagen, ich meine, dass Melli bald spielen kann, ist klar. War auf jeden Fall cool zu sehen, dass sie sich da fit gehalten hat mit Freeletics und was auch immer und eins von meinem Schnee spielen, weil sie gerade auch in Woche 1 sehr agil wirkte, in Woche 2 wieder etwas weniger agil, aber dafür mit viel Kampf und mit ihrer ganzen Erfahrung und viel Abwehrqualität. Aber das ist ja der nächste Schritt für Sarah Schulz, das ist es jetzt einfach so. Ich meine, sie muss jetzt halt zeigen, dass sie nicht mehr in dieser Comfortzone von, ach, ich bin halt ganz jung noch und ich bin Talent und ich muss ja gar nicht gewinnen. Das ist jetzt vorbei, zumindest in unserem Konstrukt.
Vorbei,
sie ist jetzt eine Topspielerin, eine absolute Topspielerin hier gerade in so einem Konstrukt, weil MVP der ersten Woche ist die Breakmaschine im Teilnehmerfeld und da muss man jetzt auch einfach mal ein bisschen Eier zeigen. Also ja, ich will da gar nicht anders tippen. Man muss auf Gernot Schulz setzen und das müssen sie jetzt präsentieren.
Ja, ist so. Ich bin gespannt, wie sie damit umgehen. Oder wie sie sich da aus der Nummer rausschlawinern.
Irgendwie gibt's immer, ja.
Ja, ist auch so. Ja, wir werden euch auf dem Laufenden halten, ne? Also sobald es Infos gibt, werden wir das wahrscheinlich auch direkt auf Instagram oder sonstiges oder ihr werdet es ja dann auch, also wenn das jetzt Ende der Woche irgendwie feststeht, wie der Playoff-Baum bei den Frauen ist, dann werden wir euch das mitteilen. So. Und dann werden wir nächste Woche Montag, glaube ich, dann den Playoff-Baum mal so für uns vielleicht mal durchspinnen, nachdem wir den Nations Clash verarbeitet haben und dann mal gucken, was uns die Woche erwartet. So würde ich jetzt mal den Fahrplan vorgeben, aber an sich war das auf jeden Fall eine interessante Frauenwoche. Also gerade auch mal wirklich, also war ja klar, Kathi und Lena, Schütze von Plesiocnik, aber auch Böbner, Wesch, Depré, einfach ein Upgrade für so ein Teilnehmerfeld. Einfach ja, gute Persönlichkeiten, 100%. Mit einem anderen Spielstil, mit einer guten Attitude und sonstiges. Fand ich geil, dass die dazugekommen sind. Das hat dem Ganzen nochmal so eine Würze gegeben. Deswegen fand ich die Frauenwoche wirklich interessant zu gucken. So. Also auch gerade so ein, also ich meine auch, dass Österreich plötzlich nur mit einer antritt, die links schlägt oder was auch immer oder mit rechts schauen muss oder so. Und dass Kathi das halt hinkriegt, ist schon beeindruckend. Dass Böhner Depré immer weiter pritschen, obwohl sie zwischendurch mal einen abgepfiffen kriegen oder so. Und du merkst, wie so die Shakiness bei so einem jungen Team, wollte ich sagen, dann auch anfängt. Also das fand ich alles sehr interessant im Frauenfeld, obwohl ich natürlich nicht so viel mitgekriegt habe wie du. Also ich war positiv, nicht positiv überrascht, stimmt nicht, weil ich wusste, was da für Charaktere kommen. Aber ich fand es geil, dass die sich alle die Mühe gemacht haben, da hinzukommen. Storyline mit Mara Betschart auch super geil.
Oh ja, ne?
Also Laura Kaluori, obwohl ich ja Big in Love bin, habe ich ja gesagt so und sie mir einen Korb gegeben hat. Ich glaube, sie ist auch gar nicht verletzt. Ich glaube, ich war einfach nur zu penetrant. Diese Einladung, dass wir zusammen Döner essen gehen, war ihr zu viel. Dann hat sie schnell gesagt, nee, meine Schulter tut weh, ich muss weg oder mein Bauch oder so.
Ging leicht in die Hose, ja.
Komplett in die Hose.
Ja. Nee, und es war auch eine geile Antwort für alle, die sich halt immer so gefragt haben, ey, wie kann man das Niveau national, international vergleichen? Weil was man, glaube ich, gesehen hat, dass dann, ja, so ein Team Schützenhofer, Plesiocnik, wo wir gesagt haben, das ist halt legit einfach ein World Tour Team.
Ja.
Die ja noch nicht mal zur Elite gehören, aber einfach ein legitimes 4-Star und 5-Star Teilnahmen, World Tour Team mit WM-Teilnahmen und so weiter. Die haben halt mal kurz gezeigt, ja, wie viel Qualität das dann doch ist, dass eine Kathi Schützenhofer mit absolut angezogener Handbremse im Angriff und mit so wenig Möglichkeiten eigentlich noch so dominieren kann. Das war halt krass. Und andererseits zeigen wir halt wieder, dass man spielt World Tour und man spielt viele One-Star, Two-Star, Three-Star und investiert da sehr viel und nimmt jedes Turnier mit, weil die Sponsoren das möglich machen und weil man den Drive hat, dass das halt nicht unbedingt heißt, dass man zwangsläufig viel, viel besser oder talentierter ist als Teams, die es halt nicht machen. Weil jetzt so Böbner, Verger, Depré, die halt aktuell diesen Status haben, klar, die spielen World Tour, aber eher diese Low-Tier-Tournaments und wenn sie die höheren spielen, kriegen sie auf den Sack, haben natürlich noch viel Potenzial und können das schaffen, aber sind halt auch nicht so ewig weit weg von jetzt so einer Anna Grüne oder irgend sowas, die halt bisher vielleicht einmal ihren kleinen Zeh in die World Tour reingetaucht hat. So. Das war halt auch schön zu sehen.
Absolut. Ja, oder du sagst auch einfach, also in dem Case könnten auch, also wenn mehr Kohle in dem Sport wäre, dann könntest du auch Gernot Schulz auf die unterklassigen
World Tour-Turniere die könnten auch durch die Welt reisen, die ganzen Turniere mitnehmen, die würden auch mal eine Medaille irgendwo holen oder hätten eine Chance, einen One-Star zu gewinnen oder so, natürlich.
Ja. Ja. Das hast du schön gesagt. Dessen war ich mir bewusst, aber wir haben es noch nie so formuliert. Das stimmt.
Das zeigt für viele
so ein Teilnehmerfeld sehr, sehr deutlich. Ja, das stimmt.
Und ansonsten, glaube ich, können wir für den Podcast, weil auch gestern nicht alle dabei waren, das war einmal kurz Thema, können wir nochmal das nacherzählen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine schöne Wertschätzung, weil ja immer wieder die Fragen kommen, wie ist das eigentlich mit dem Verband, wie ist das mit dem DVV, wie ist das mit Niki und so weiter. Kommen da Rückmeldungen, sagen die vielleicht sogar auch mal, ey, cooles Projekt, voll cool, dass unsere jungen Talente, unsere Kadersportler die Chance haben, sich da weiter zu erproben oder so. Dass das nicht passiert, ist natürlich klar, aber es ist dann Absolut. Halt eine geile Wertschätzung, wenn dann Jörg Amann mit dir spricht, dir das rückmeldet, sogar mit mir spricht und mir das rückmeldet. So ja, ich habe mich mit dem auch ein paar Mal unterhalten, echt super nett, also sehr, sehr offen.
Mega.
Keine Ahnung, ich gehe mal davon aus, dass der jetzt einfach mir so ein bisschen Vorschuss, Respekt gibt, dadurch, dass er halt weiß, was ich halt auch so ein bisschen, also ich will jetzt nicht sagen, was ich für den Sport mache, aber dass ich halt in dieses Projekt rein investiere und Teil des Projekts bin, so, das ist halt so das Ding. Und er einfach straight up gesagt hat, ey, das ist so wahnsinnig geil für meine jungen Spielerinnen und es ist so krass und schön zu sehen, wie die innerhalb von 2 Wochen einen Entwicklungssprung machen, den man normalerweise vielleicht in einem ganzen Jahr deutsche Tour nicht bekommt. Mit hier mal Quali spielen, wenn es das dann mal wieder gibt, dann da 1-2 gehen, irgendwo in Itzehoe oder in sonst wo, dann vielleicht mal ein Cut 1 Plus spielen. Das ist so unfassbar wichtig und bestes Beispiel ist natürlich eine Nele Schmidt. Ich meine, Anna Grüne hat auch schon wieder in einem anderen Konstrukt, finde ich, wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Das ist halt auch krass, so, darf man nicht definitiv vergessen, obwohl sie kein Sideout spielt. Und eine Nele Schmidt ist halt das beste Beispiel. Die war nach 3-4 Spielen gefühlt gebrochen und hätte irgendwie nach Hause direkt wieder fahren können und einmal Richtung Wein. Aber dass da mehr an Persönlichkeit drinsteckt und auch mehr an Talent, siehst du jetzt halt, was die für einen krassen Sprung gemacht hat innerhalb dieser 2 Wochen. Also von daher, ja, sehr schön, dass dann Jörg Amann einfach so offen ist und da die Props einfach raushaut. Und ja, muss man auch mal ganz offen und ehrlich sagen, ohne dann Weird Flex zu machen, ist halt, glaube ich, auch angebracht, weil es einfach so ist.
ja, stimmt. Also ich meine, das, was du sagst, normalerweise deutsche Tour, die spielen dann irgendwie freitags Quali oder so. Auch, das darfst du auch nicht vergessen, die Spielansetzungen sind ja auch so, dass du mit den Teams, die halt noch viel Betreuung brauchen, nämlich Vorbereitung, Nachbereitung, Videoanalyse und so weiter und so fort, dass du mit denen auch so arbeiten kannst. Jörg Amann hat dann da 4-5 Athleten und betreut die halt so, wie er die auf einem internationalen Top-Event, also bei einer U22 oder sonstiges betreuen würde, weil die halt 7 Spiele in 5 Tagen haben und die hast du bei einer U22-EM oder WM, hast du die auch. Ich glaube, U23-WM gibt es und U22 gibt es, ist auch egal, ihr wisst, was ich meine. Die hast du genau da auch. Also genau so ist ja dieses Turnier aufgebaut. 5 Tage, 7 Spiele und wenn er Sätze gewinnt, bist du Erster. So. Und das ist eigentlich, also für die ist das ja ein mega Konstrukt. Und ich finde es halt auch geil, weil wir diese ganzen Jugendspieler, also diese ganzen jüngeren Spieler, die ja nachweislich jetzt irgendwann eine Etage hochrücken und vielleicht irgendwann dann wieder ein paar nach Hamburg gehen oder so, so wie es jetzt ein Svenja Müller gemacht hat, dass wir die alle schon mal kennenlernen und dass das nicht so, ja, so Dark Horse-Stars sind wie Kira und Laura, von denen man nichts mitgekriegt hat. So.
Genau. Das ist halt, dass da nicht kommt, who the fuck anders ist eigentlich diese Annalena Grüne, sondern dass inzwischen einfach jeder schon weiß, was die, also was heißt jeder schon weiß, da haben wir noch einiges zu unlocken, gerade was die Persönlichkeit angeht. Da wird noch viel, viel kommen, aber da gebe ich dir 100% recht.
Ja, deswegen ist es geil und Jörg hat auch schon gesagt, so, also dadurch, dass Alex Priestel jetzt aus Stuttgart weg ist, ich war ja bei Jörg selber am Stützpunkt 2011, 2012 und sonst, ich habe ihm jetzt gesagt, dass ich mit ihm dann jetzt in den Austausch immer gehen würde, wenn wir wieder Events planen oder so und ihn fragen würde, ob das passt. Gleiches gilt natürlich auch für Kai in Berlin, wo es jetzt gerade nicht so gut gepasst hat, weil da noch ein bisschen Trubel ist, beziehungsweise die Athleten zum Teil so jung sind, dass sie halt noch in der Schule sind und keine Chance haben, gerade mitzuspielen. So, aber der Austausch ist top und dass die Profilneurotiker, die sich was drauf einbilden, irgendwie so einen Titel zu haben oder so, da keine Rückmeldung geben, das ist ja klar. Das ist ja nicht das Problem. Aber macht euch keine Sorgen, ne? Eure Scouts, mit denen bin ich im Hintergrund im Verhandeln, dass ihr alle Videomaterialien vom Nations Clash kriegt. Wir pudern euch noch weiter den Arsch und ihr macht gar nichts. Das ist okay, ihr Pfeifen, ey. Es geht mir echt auf den Sack, ne? Dass mein Herz für den Sport, weil ich weiß, es ist wichtig, dass die Scouts die ganzen Spiele und sonstiges kriegen, die Daten und Ray Venning, der da seit Jahren so ein Projekt betreut und einen mega Job macht und auch früher beim Verband gearbeitet hat und ein guter Glue-Guy zwischen Spielern und Verband war damals, das er jetzt nicht mehr macht. Es geht mir auf den Sack, dass ich halt, also am liebsten würde ich halt sagen, verpisst euch alle, aber ich liebe den Sport so sehr und ich weiß, dass diese Strukturen wichtig sind und deswegen versuche ich jede Akkreditierung der Trainer oder der Scouts oder sonstiges auch für nächste Woche trotz eines Hygienekonzepts irgendwie durchzuprügeln und auf der anderen Seite denke ich halt so, boah, eigentlich will ich euch einfach nur einen Mittelfinger zeigen, ne? Das ist richtig krass bei mir, ja, was das gerade für Emotionen auslöst. Ist doch genau richtig.
Also man darf nicht irgendwie den Spielern, die zwar davon beeinflusst sind und affected sind, weil die vielleicht auch nicht 100% so handeln können, zumindest nach außen, wie sie es vielleicht gerne wollen würden, denen darf man das nicht böse nehmen und man darf das den Leuten nicht böse nehmen, die da zwar irgendwie verwickelt sind mit diesem ganzen teilweise toxischen Konstrukt, aber irgendwie auch nicht so richtig was dafür können. Von daher, natürlich sind weiterhin alle Spieler herzlich gerne eingeladen, egal wie sehr sie da in dem Hamburg-Konstrukt und so weiter sind. Und das gilt auch für die Mitarbeiter da. Das finde ich einfach, also es wäre auch unendlich dumm von uns, das nicht zu machen, weil wir es ja andersrum proklamieren, wie unfassbar dämlich ist, dass die da die Tür so zumachen, da sie ablocken.
Aber ich sag's dir ehrlich, es fällt mir nicht schwer, weil am Ende wird sich meine Liebe zum Sport da immer durchsetzen, mein Verstand, du kennst mich gut genug. Aber ich merke immer so Momente, wo mich das so abfuckt, dass ich jetzt merke, dass ich eh so handeln muss, weil es einfach nur fair und logisch ist im Sinne des Sports. Aber ich den Leuten am liebsten einfach so eine Faust zurückwerfen würde. Ne? Mhm. Aber also, naja, was soll ich machen? Also deswegen, wir kriegen das schon alles hin, die Infrastruktur wird gut sein. Aber mich fuckt's manchmal ein bisschen ab.
Ja, gehen wir zu den Männers. So. Gerne. Und da gilt natürlich genau das Gleiche. Ich meine, ihr seid durchmarschiert, ihr wart das dominante Team. Ich meine, klar, man kann sich so ein bisschen fragen, was wäre gewesen, wenn Juli und Nates die zweite Woche gespielt hätten, wären die vielleicht noch besser zusammen geworden, obwohl es schon sehr gut aussah. Wobei ihr dann auch, es war zwar ein schönes, knappes Spiel, aber dann auch gezeigt habt, dass ihr dann vielleicht nochmal im direkten Duell einfach die Nase vorn habt. Trotzdem gilt genau das Gleiche, beziehungsweise noch viel mehr, das, was wir gerade zu Melly Gernert und Sarah Schulz gesagt haben. Ihr seid die Favoriten und wenn ihr das Ding halt nicht gewinnt, dann wäre es auf jeden Fall auch eine Riesenenttäuschung.
Ja, natürlich, aber ich muss das Ding auch gewinnen. Im Tippspiel ich setze mich immer auf 2-0, so, bin diese Woche
da. Inzwischen hast du Ehrgeiz entwickelt. Wir sind da.
Ja. Nee, das redest du mir ein. Das ist Schwachsinn, Mann. Ja. Aber ich setze mich da immer 2-0 und da werde ich auch in den Playoffs machen, Mann. Weil, also egal in welchem Zustand ich bin oder sonstiges, haben wir jetzt bewiesen, dass wir jedes Team 2-0 schlagen können und dann muss man das auch machen. So, also den Gernot Schulz-Weg gehe ich da nicht. Da lasse ich mir nie einreden. Auf gar keinen Fall. So, Ende aus. Aber wir haben auch diese Woche wieder gezeigt, dass wir, wenn wir irgendwie unsere Fassung verlieren und die Basics nicht gut machen oder so, dass wir dann halt auch verlieren können. Also egal, ob gegen Thomas Friedl oder gegen Wolf oder so, da können wir auch mal ein Spiel verlieren, ne? So. Und dass wir vielleicht zwei Spiele in der Serie gegen solche Teams.
Das ist die Serie, glaube ich, echt. Das ist halt für euch. Ja. Also es wirkt fast so ein bisschen so, wir hätten das eingeführt, um so ein bisschen als Safety-Cushion für euch. Weil klar, das ist das Prinzip des Sports, das sieht man in der NBA. Je länger dann so eine Serie ist und es kein K.O.-Spiel mehr ist, so der Random-Number-Generator halt, was einfach so passiert in einem K.O.-Spiel, wird natürlich weniger. Im Zweifel wird sich das bessere Team eher in einer Best-of-Three-Serie durchsetzen als in einem K.O.-Spiel. Das ist natürlich völlig klar. Von daher, das System kommt euch als nominell bestes Team zugute. Wir haben es natürlich nicht deswegen gemacht. Wir haben es gemacht, weil wir es richtig geil finden und Storylines erzählen wollen und uns darauf hoffen. Mann, wie geil ist dann wirklich dieses dritte Game? Dieses alles entscheidende dritte Game, ja. Nachdem man schon zweimal gegeneinander gespielt hat. Jeder weiß im Zweifel so, ja, ich kriege jetzt wieder das Sideout. Ich muss mich da anpassen, weil die wissen zwischen, dass wenn ich das passiert, dass ich da immer den Cutshot spiele und so. Das wird halt dieses Geile, was auch einfach neu im Sport sein wird. Deswegen machen wir es und ja, freue ich mich riesig drauf. Und das werden ja auch spannende Serien, weil um auf die Tabellensituation jetzt einzugehen, wir können es ja einmal ganz quick zusammen durchgehen. Valkenhaus Winter mit Abstand Erster, ihr habt ein einziges Spiel verloren gegen Thomas Friedl, Betzin Schneider. Ja. Am Ende souverän eingelaufen und auch mit starken, starken Highlights. Aber natürlich auch gezeigt, dass es dann gerade auch so im Matchup Rudi gegen dich und Rudi gegen Sven dann doch nicht ganz reicht. Ja, Semjak sind an 3 reingerutscht, was auch nochmal für die beiden vielleicht wichtig ist, weil sie dann das Halbfinale gegen euch vermieden haben. Jon Kulzer sind die 4, Friedel Trummer sind die 5 und dann haben wir halt dieses Fragezeichen auf der 6, weil aktuell sind da die Wölfe, aber Joni Erdmann hat alleine 5 Punkte gesammelt und wäre jetzt in der Lage, und das ist auch das einzige Szenario, obwohl es theoretisch andere gibt, und das haben wir auch schon ein bisschen abgeklärt, ich habe auch schon mit Erik gequatscht, ich habe auch schon mit Joni gequatscht, um natürlich das auch diese Möglichkeit, den transparent klar zu machen, weil man nicht erwarten kann, dass ein Joni das vielleicht auch direkt checkt oder dass auch ein Erik drüber nachdenkt. Joni könnte jetzt halt Erik anrufen und fragen, Mensch, Erik, hast du nicht Bock? Lass doch mal zusammen da hinfahren. Wir kennen uns doch eh schon ganz gut. Wir matchen, glaube ich, auch sportlich. Und dann könnten die da zusammen einlaufen, wären dann die 6, hätten geiles, geiles Viertelfinale gegen Hörl Semjak und wären dann potenziell auch dann das Matchup im Halbfinale für euch. Weil sollten sie gewinnen, kriegt ihr den Lowest Seed, der noch verfügbar ist und das wären dann die beiden.
Ja, das ist dann heftig, weil wenn das passiert, haben wir halt... Also wenn das passiert, ist es halt witzig, weil dann ganz schnell Hörl Semjak, Joni und Erik und wir halt so in einem Baum sind, wenn Hörl Semjak dann verlieren. Das ist halt das Heftige. Und dann hast du halt also Friedel Trummer, Jon Kulzer und Betzin Schneider in dem anderen Baum und wenn man das Kind, dann die lachen sich dann schon kaputt. Also da ist dann schon
Da ist dann also die gute Chance, ins Finale vorzupreschen, ja.
Ja. Ja, aber ey, so ist das System und ich find's nicht schlimm. Auf der anderen Seite, man will ja immer die besten Teams im Finale oder so, aber nee, das Halbfinale ist auch eine Dreier-Serie oder beziehungsweise vielleicht auch nur 2, je nachdem, wie viele Spiele man da spielt, beziehungsweise wer zuerst 2 gewonnen hat. Aber ich finde, also ich, umso jetzt, wo es wirklich Realität ist, dass dieser Playoff-Baum steht oder so zu 80% steht, habe ich da richtig Bock drauf, Mann. Das ist so geil, auch dieses Thema ja, zu sagen, wir sind ja nicht fix in einem Baum, sondern es gilt halt um diesen Lowest Seed.
Ja.
Oder so wie halt in der NFL auch, wenn da irgendjemand, also der Erstgesetzte kriegt immer das schlecht gesetzteste Team, was noch übrig ist im Turnier. Das finde ich mega geil. Also ja, da bin ich
auch. Weil es auch zu OP ist. Also ich finde es auch wirklich völlig fair, dass erspielt man sich dann ja auch über so eine Regular, über so eine lange Regular Season diesen Status, weil jeder kennt so von B-Turnieren, A-Turnieren, C-Turnieren, da bist du vielleicht auch mal top gesetzt oder so, bloß dann kriegst du halt das eine Team, wo du weißt, okay, die haben einfach 3 Jahre nicht mehr gespielt, sind aber einfach super gut, viel besser als wir, spielst eine erste Runde gegen die, verlierst deinen Seed und die, die an 30 gesetzt waren, klauen sich quasi dann einfach diesen Top-Seed und haben dann danach den leichten Weg durch den Baum. Das ist zu OP, das kannst du bei so einem Turnier in Haltern, A-Turnier 32er Baum, kannst du das machen, das ist in Ordnung. Aber nicht, wenn du dir vorher über 14 Knochen, also knüppelhart sage ich jetzt mal nicht, in der Beachliga war es knüppelhart, aber dass du da einfach diesen Seed verdient hast, so, das ist vollkommen in Ordnung so.
Ja, deswegen, ich bin da echt gespannt drauf und mal gucken, ey, wenn ist natürlich, aber man hat ja auch gesehen, Joni ist nicht topfit, aber ist der mit Erik Stadi eine brutale Bereicherung dann nochmal
in den Playoffs? Wenn die beide topfit sind, dann könnte das richtig eklig für euch sein, dann ist es auch, glaube ich, so gar nicht so ein geiles Matchup. Aber trotzdem, auch so, wenn die beiden sich zusammentun, seid ihr natürlich trotzdem dann. Erstmal müssen sie gegen Joni und gegen, also erstmal gegen Juli und gegen Nates gewinnen. Da sind sie dann auch Außenseiter. Und dann gegen euch spätestens werden sie dann auch große Außenseiter. Kommen wir dazu, wie wahrscheinlich das ist. Ich würde sagen, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also das größte Problem ist wahrscheinlich die Schulter von Erik Stadi. Also ich habe kurz mit ihm gequatscht, kann ich einfach mal raushauen. Der hat einen MRT-Termin eigentlich für den 9. Februar. Und jetzt hat er 2 Möglichkeiten. Entweder er sagt, ich schaue, dass ich mit ein bisschen Vitamin B jetzt so ein MRT bekomme, vielleicht heute oder morgen und da dann Entwarnung bekomme und dann weiß, ich kann mit gutem Gewissen zusagen und spiele mit Joni. Oder er sagt, das ist ja auch das Ding, ich meine, es zog halt in die Schultern, gerade so bei den ersten Angriffen, ansonsten ging's eigentlich irgendwie. Wobei es für einen Erik Stadi, der halt eh schon so ein bisschen limitiert ist durch seine Körpergröße, natürlich nicht geil ist zu wissen, so, ich kann den und den Schlag nicht machen. Aber die beiden Optionen sind da. Ich glaube, Joni, der müsste dann halt sich 2-mal freinehmen da bei der Bundeswehr, das würde er mit Sicherheit hinbekommen und der hat richtig Bock. Das hat ihm einfach verdammt Spaß gemacht, was ja auch geil zu sehen ist. Also ich würde die Wahrscheinlichkeit, dass wir Erdmann Stadi in den Playoffs sehen, 60%?
Ich hätte genau 60% sehen. Ja, ich hätte auch 60 gesagt. Und das ist ja ein Case, möchte ich da reinwerfen. Erik, falls du zuhörst, du kriegst ja dann auch ein gutes Zuspiel. Das ist auch gut für die Schulter. So.
Klar. Also, ja, besser als bei Milan ist es auf jeden Fall. Das muss man einfach mal sagen. Das ist halt Joni Erdmann, ne?
Genau, so. Deswegen, also das ist wahrscheinlich auch noch ein großes Argument. Die beiden kennen sich. Und dann sind das einfach 2 unfassbar begnadete Volleyballer, die da so als Dark Horse irgendwie im Viertelfinale zusammen antreten. Da bin ich gespannt, ey. Auf der anderen Seite, ey, wenn ihr nicht sofort abliefert, fahrt ihr für 2 Spiele nach Düsseldorf und müsst eine ganze Woche Urlaub nehmen, Joni. Also, kannst auch wegbleiben. So. Nein, Mann, ich find's geil, ey. Joni, das ist für mich dieses, also das merke ich ja auch, dass die ganzen Spieler auch meine Rolle da so ein bisschen, dass ich halt irgendwie so dann der, ich bin dann der vermeintlich gute Spieler noch, weil ich jedes Spiel gewinne, so, und gerade so bei dem Frauenfeld, die ja alle jünger sind, die mich ja gar nicht kennen, die nur die ganzen bösen Sagen über mich kennen und wahrscheinlich völlig überhaupt nicht wissen, wie sie mich einzusortieren haben, auf der einen Seite bin ich so ein frauenverachtendes Arschloch und sag immer nur meine Meinung und will den Verband sprengen und was auch immer, auf der anderen Seite gebe ich denen dann halt auch irgendwie nachweislich die Chance, da zu spielen und die stehen mir so ein bisschen komisch gegenüber, deswegen weiß ich gar nicht, wie ich mit den Mädels da zum Teil umgehen soll, also ich mache das dann sehr professionell und irgendwie gar nicht irgendwie auf einer persönlichen Basis so, sondern einfach nur die wichtigsten Infos an die und dann ist gut. Deswegen weiß ich aber auch umso mehr zu schätzen, wenn so ein Joni Erdmann kommt und man einfach mit ihm mal über alte Themen reden kann und mal so ein paar Geschichten erzählen kann und auch mal wirklich ernsthaft fragen kann, wie geht's dir, was machst du so, ne? Und darüber reden kann, was er gerade im Job macht und so weiter und so fort. Deswegen finde ich es geil, wenn Joni da nochmal kommen würde. Das ist mir so letzte Woche auch aufgefallen. Also es gibt einfach eine alte Garde in diesem Teilnehmerfeld und da sind halt so Joni, Nates, ich oder so, die halt irgendwie über Geschichten von früher erzählen, ne? Muss man einfach mal so sagen.
Ja, das ist, also ich würde mich auch riesig freuen. Von daher warten wir einfach mal ab und wenn wir dann tippen müssten, also sollten Joni und Erik oder sollte Erik sich dagegen entscheiden oder Joni frei bekommen, dann ja, okay, können wir nächste Woche machen. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Ich wollte gerade sagen, müssen wir nicht hypothetisch machen, dann können wir straight up einfach tippen, wie es ausgeht. Finde ich ganz gut. Ja, dann kommen wir zum Nations Clash, Mann. Kommen wir zum Nations Clash, werden jetzt nochmal für alle, denke ich mal, die finalen Änderungen nochmal sagen. Wir haben es eben gerade nochmal rausposaunt. Es ist leider sehr, 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 sehr traurig, weil es einfach ein Ja, also es gab mal eine Zeit, da waren sie wirklich absolute Weltspitze. Dann gab es auch so ein, zwei Jahre, da sind sie da so ein bisschen rausgefallen. Jetzt aber gerade in den letzten anderthalb Jahren trendeten sie vor der Pandemie eher wieder in Richtung Weltspitze. Barbora Hermanova und Marketa Slukova waren wieder vollkommen am Start und die hätten sich auch riesig gefreut, glaube ich, beide mitzumachen. Nur, dass sich Frau Hermanova scheinbar in der Küche beim Avocado-Kern rausschneiden oder was auch immer, sich da einfach in die Hand geschlitzt hat, genäht werden musste und halt nicht spielen kann. Gibt keinen Ersatz. Es hätte eine Spielerin in Tschechien gegeben, die in Frage gekommen wäre, die kann leider auch nicht. Deswegen, Marketa Slukova hat keine Partnerin. Das ist ein Nations-Clash, deswegen konnten wir auch nicht sagen, Slukova und weiß ich auch nicht, das ist dann auch scheiße, macht dann auch weniger Sinn für Marketa Slukova. Deswegen mussten wir das Team leider austauschen und haben jetzt Team Cheese draus gemacht und haben halt eben Esme Böbner, Zoë Vergès-Desprez mit Kubi und Kwapi zusammengepackt. Die bilden jetzt da nochmal so ein International-Team zusammen und der Rest ist zumindest bei den Damen ja, sollte inzwischen ja allen klar sein, oder?
Ja, also da gehe ich gleich nochmal kurz ein. Das Witzige ist, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, die Mädels haben mich gefragt, wo sie sich für Training eintragen können. Dann habe ich denen unseren Google-Ordner da geschickt, wo sie sich eintragen können in Schedule. Und was richtig witzig ist, ist, haben wir schon vorher drüber Witze gemacht, die müssten sich ja jetzt theoretisch irgendwie tschechisch nennen. Und die haben sich selber jetzt eingetragen. Training am Mittwoch. Böbner Vergès-Desprez trainieren am Mittwoch unter dem Namen Böbnerova Vergès-Kova.
So geil. Finde ich gut, dass sie mitmachen.
Ja, finde ich sehr gut. Das ziehen wir dann auch durch, ne? Also ist es dann ja gleich. Ja. Deswegen, also vielen Dank an die Mädels, die appreciaten auch, was wir machen. Die wollten eigentlich diese Woche frei machen, nächste Woche ins Trainingslager, kriegen dann die Chance gegen 6 und jetzt kommen wir ja gleich dazu, absolute Top-Teams so zu spielen. Und da kannst, ganz ehrlich, hätte mich auch gewundert, wenn die das nicht durchgezogen hätten jetzt. Weil die Chance kriegst du halt.
Das ist schon gut. Das ist eine Riesenchance, ja. Das stimmt. Ja.
Die Chance kriegst du halt nicht so oft und deswegen macht das schon Sinn. Ja. Ja, wo soll man anfangen? Ich meine, wir wissen, dass Borger Sude da sind, das habe ich vorhin schon geplagt. Wir wissen, dass Binek Schneider da sind, freue ich mich sehr drüber. So, Laura Ludwig ist eh in Rio, deswegen war das ein No-Brainer. Die haben da, das ist auch so ein Ding, das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt, Mann. Die haben da irgendwie so ein Nations-Ding auch gespielt gegen Brasilien einfach mit den Kanadierinnen. Hast du das mitgekriegt?
Nee, gar nicht.
Gar nicht. Die haben irgendwie anscheinend eins, also im Endeffekt haben die unser System so ein bisschen gespielt. Das heißt, wir haben ja kein Patent drauf. Aber halt auch irgendwie jeder gegen jeden, zwei Teams. Also die beiden brasilianischen Top-Teams mit Bensley Wilkerson und halt Laura und Maggie. Jeder gegen jeden und am Ende haben die sogar 4-4 gespielt. Also guck mal rein.
Ohne Scheiß.
Ist kein Scherz. In Brasilien.
Kacke, wie geil ist das denn?
Ja, ja. Muss ich mir auch mal
gucken.
Ich hoffe, das.
Hast du Link?
Ich glaube, das findet man. Ich habe gestern einen Link zugeschickt. Ich schicke dir den danach mal. Ja, okay. Wenn
wir den Link finden, hauen wir es in die Episodenbeschreibung, damit ihr dann da auch mal reinschauen könnt. Ja,
ja,
ist geil.
Das ist witzig. Ja, so, aber deswegen aber natürlich, ist natürlich top, dass wir die beiden anderen Nationalteams bei den Frauen da haben, aus deutscher Sicht. Wir haben Kaiser Meppeling bei den Holländerinnen dabei, die kennt auch jeder so, da brauchen wir jetzt keinen, das sind ja Alteingesessene, sorry Mädels, aber die verstehen mich nicht und die hören den hier nicht gut. aber sind Alteingesessene, so, Ende aus. Und dann haben wir, also das ist das Interessante, Darm schon. Die sind irgendwie 20 oder so, also ich muss mich nochmal genauer einlesen, sorry. Und ich habe halt, also, okay, der Trainer von den Holländerinnen hat halt gesagt, dass er die gegenwärtig als stärkstes Team einschätzt. Und ich habe dann auch noch mit Christoph Diekmann gesprochen. Genau, eine Ansage. Kaiser Meppeling, ey, jeder kennt die. Ich habe auch mit Christoph Diekmann gesprochen und ich habe auch mit Tommy gesprochen und sonstiges. Und der kennt die und der sagt selber, das sind richtige Maschinen. Und wenn man über Holländerinnen, junge Holländerinnen sagt, das sind richtige Maschinen, dann glaube ich, haben wir einen Heidenspaß mit denen. Also ein Heidenspaß.
Ja.
Und da freue ich mich riesig drauf, so ein Dark Horse da einfach mit so richtigen Top-Teams zusammenzusehen. Da bin ich mal gespannt, was da. Man wird wieder wahrscheinlich so Experience-Sachen sehen und da sind Unterschiede, da machen sie einen Fehler zu viel. Aber wahrscheinlich bringen die ein Skillset mit, was wirklich beeindruckend ist. Da freue ich mich drauf.
Ja, also deswegen so wie man so holländische Teams kennt, werden die, ich wollte gerade sagen, Power-Volleyball ohne Ende spielen. Und dann wird es auch nochmal auf einer anderen Ebene athletisch, weil das wird dann der Unterschied sein. Ich meine, Gernhard Schulz-Volleyball ist nice. Aber natürlich haben die beiden einfach verglichen mit der World Tour Elite einfach nicht die Schlaghärte, nicht die Athletik, nicht die Dynamik, natürlich. Nicht die Physis, so. Und das wirst du dann halt mit einer Joanna Heidrich bekommen, mit einer Anouk Vergès-Desprez. Das wirst du natürlich mit einer Tanja Hüberli bekommen. Du wirst die Weltklasse-Defense von der Nina Betschart sehen. So, das ist jetzt das, worauf man sich freuen kann. Das ist halt, das ist dann natürlich nochmal ein anderes Level. Und ja, weiß ich nicht, können wir einfach mal, wollen wir ein bisschen, wir müssen ja eigentlich quasi schon ein bisschen tippen, oder?
Boah, das ist so schwer. Ich habe gestern schon versucht, mir eine Info zu holen von Christoph Diekmann, so. Das ist so schwer, Mann. Gerade Indoor, da ist der Aufschlag, wird so ein Element, also wirklich so ein krasses Element werden bei allen Teams. Man weiß nicht, wie Borger Sude gerade, also Tommy hat schon ein paar Sachen umgebaut, sie müssen es das erste Mal im Wettkampf anwenden. Also wenn ich tippen muss.
Schweiz 1, Deutschland 2?
Würde ich fast
oder
sogar sagen.
Vielleicht sogar.
Ich würde sagen Schweiz 1, vielleicht sogar Holland 2. Vielleicht sogar
kann
Deutschland 3.
Die können auch, also wenn das mit den Jungspunden so stimmt, dann haben die mit Sicherheit eine Chance und dann muss man dann schon sagen, dass Kubi Kwapi plus dann Esme und Zoe dann wahrscheinlich klar die vier sein werden, wobei wer weiß, was passiert, man, da kann sehr, sehr viel passieren.
Ja, aber dann, da muss man sich, glaube ich, dann schon drauf festlegen. Deswegen,
nominell also, sind die dann so ein bisschen abgeschlagen in dem Sinne, ja.
Ja, ist auch so. Mhm. Also, boah, dann, ja komm, also ich sag jetzt mal Schweiz, Holland, Deutschland und Schweiz.
Ja, okay, dann drehe ich Holland und Deutschland, weil ich glaube, Isa und Tori ist hoffentlich wieder topfit. Isa hatte auf jeden Fall auch genug, also verhältnismäßig genug Wettkämpfe in letzter Zeit, denk ich mal doch noch. Die kann eh zocken, also dann will ich das mal so sagen. Und wir freuen uns natürlich auf Borgasude. Kann man da, ist es vermessen, jetzt zu erwarten, dass man da ein neues Gesicht sieht? Also ich glaube, so ein Element wird sein, wir werden Carla Borga mal wieder pritschen sehen. Das soll unter Kaczmarek passieren so. Ja. Aber ist es vermessen zu erwarten, dass wir jetzt irgendwie da so krasse Improvements sehen oder dass man ein anderes Gesicht sieht oder so?
Bin ich gespannt. Ich würde dann darauf eingehen. Also ich glaube, am Ende ist es auch, du kannst auch in 2-3 Monaten jetzt nicht, also außer, dass es natürlich ein klarer Unterschied ist. Und wenn, ich habe Carlas Zuspiel, Oros Zuspiel gesehen, zumindest im Training, das ist stabil, das fliegt ruhig. Das ist ein Upgrade, so, ohne Frage. Ob das in den anderen Elementen zu sehen ist, weiß ich nicht. Ich tippe mal, dass im Aufschlag so ein paar Bewegungen werden halt ruhiger gestaltet werden. Vielleicht könnte man, ich glaube zum Beispiel nicht, dass sie den Stemmschritt, weil Carla ist ja immer schon, weil sie früher in der Halle gespielt hat, immer so reingesprungen in ihren Stemmschritt zum Beispiel. Ich glaube, selbst wenn sie das jetzt hunderte und tausende Male trainiert hat und das Tag für Tag eingebläut kriegt von Tommy, dass sie da ruhiger stemmen muss, um eine längere Sprungphase zu haben oder so. Ich glaube, dass wir das im Wettkampf trotzdem noch von ihr sehen, weil die Erfahrung zeigt, dass du es so schnell nicht umstellen kannst. Ja, also wenn dem so wäre, wäre es mega krank, aber ich glaube da nicht dran. Aber ich denke schon, dass wir mal ein, zwei Sachen sehen werden. Vielleicht sehen wir Carla nicht nur mit irgendeinem Langfloat agieren, sondern auch mit einem Poweraufschlag oder so. Bin ich mal gespannt, wo das ist. Vielleicht ist der Abstand von Carla im Angriff ein bisschen besser geworden. Vielleicht spielt Juli ein bisschen exklusiver. Also bin gespannt. Also da können wir auch bestimmt nächste Woche mal drüber reden, weil da werden mir die ein, zwei Elemente werden mir safe auffallen. Dafür kenne ich die beiden.
100%. Ja. Da wird es dann auf jeden Fall auch wieder bisschen Quatsch, wird es trotzdem geben. Macht euch keine Sorgen. Also klar, Nations Clash. Ihr freut euch auf hochqualifizierten Kommentar mit dann natürlich auch noch am Tommy. Also wir sind ja dann eh gut besetzt. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ja, schauen wir mal. Und dann schauen wir rüber zu den Männers. Können da auch nochmal final verlauten lassen, auch wenn es da kurz Fragezeichen auch im Team Deutschland gab und ein paar Überlegungen gab. Du kannst da gerne nochmal ganz transparent drauf eingehen, auf deine Überlegung. Ist letztendlich jetzt doch fix, dass wir neben Julius Tolle und Clemens Wickler, auf die wir uns natürlich sehr, sehr freuen, auf unsere Vize, unsere Silberboys, dass Nils Ehlers mit Yannick Harms antreten wird und das Team Deutschland ist.
Ja, also erstmal natürlich wieder, ich weiß nicht, was Lars hat, es ist scheiße, so.
Ja,
mir tut das weh, mir tut das auch weh für ihn persönlich, dass er halt, also es ist ja nachweislich so, wenn man sich das Verletztenbild anguckt und auch die Belastungssteuerung, die auch im Training wohl auch fahren und so weiter und so fort, das, was man mitkriegt, der schleppt sich halt wahrscheinlich auch aufgrund seiner körperlichen Konstitution, schleppt er sich halt von Turnier zu Turnier und sieht halt zu, dass er bei den Turnieren irgendwie in seiner Form ist, dass er performen kann, weil er immer wieder irgendwie Knie oder sonstiges hat. Und das ist halt heftig, weil während du irgendwie versuchst, lebend zu bleiben und irgendwie spielfähig zu bleiben, entwickeln sich andere halt auch weiter. So, weißt du?
Ja,
und wenn du in so einem körperlichen Zustand bist, dann wird ein Spieler, der jetzt 30 ist, ja, ich glaube, Lars ist 90er-Jahrgang so, 30, 31 ist, der wird jetzt nicht mehr besser. So. Und die anderen entwickeln sich aber weiter, weil da viele Junge sind. Und das ist halt das Heftige. Und deswegen finde ich das so schade für Lars, dass er jetzt schon wieder irgendwie was Kleines hat. Klar ist auch, die Leute sagen jetzt gerade mit leichten Verletzungen bei uns ab, weil sie nichts riskieren wollen, weil in ein paar Wochen dann das Vier-Sterne-Turnier in Doha ansteht und dass die letzten Chancen sind, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das verstehe ich alles und ich weiß das einzuordnen. Trotzdem ist es halt schade, dass es Lars wieder trifft, weil der halt auch mit seiner Art und seinem Spielstil auch eine mega Bereicherung wäre so nächste Woche, ne? Und dass Nils dann jetzt die Chance genutzt hat, beziehungsweise wohl auch, weil sie auf Fuerteventura schon zusammen trainiert hatten, damit Yannick Harms zu spielen. Ja, war ein Angebot von denen. Wir hatten kurz überlegt, ob wir sagen, nee, verpisst euch, dann spielen wir aus Winter, aber mit den 4 Wochen am Stück Wettkampf, ich muss diese Woche echt 2-3 Mal Krafttraining machen, sonst, und das ist ja das Gute, dass wir Gewichte neben dem Court haben, sonst falle ich auseinander. Haben wir halt gesagt, nee, das macht für uns keinen Sinn jetzt mit der ganzen Belastung oder beziehungsweise den ganzen Spielen, die wir hatten. Und ja, dann gab es noch die Option, ob Nils vielleicht mit Sven spielt, aber auch der hatte sich dann dagegen entschieden und dann haben wir gesagt, ja komm, dann können wir die beiden spielen lassen. Und das, meintest du mit Transparenz, dass ich mich schwer tue, irgendwie Bergmann Harms eine Plattform zu bieten, weil ich mich irgendwie unfair behandelt fühle, ungerecht behandelt fühle denen gegenüber oder mit denen gegenüber, obwohl ich nichts gegen die habe?
Ja, auch das genau. Und ich glaube, das müssen wir einfach nochmal betonen, dass wir wirklich gegen die beiden absolut gar nichts haben. Ich meine, mit Philipp Arne Bergmann hatten wir hatten wir, der war ja auch dann in zum Beispiel in Wien da schon sehr zugänglich, hat direkt da mit uns gesprochen für so ein kleines IGTV-Video. Es sind beides nette Kerle. Ja. Und Yannick Harms, das ist ja auch einfach deswegen, also du hattest einfach recht mit der Kritik, dass man Yannick und Philipp jetzt jahrelang vor euch gesetzt hat, obwohl es eigentlich virtually wirklich keinen Grund dafür gab. Das war halt ungerecht, das ist einfach so. Und bei Yannick ist es aber trotzdem dazu ja auch einfach natürlich so bitter. Natürlich liegt es auch an den Verletzungen. So, natürlich liegt es daran. Er konnte es halt einfach nicht zeigen. Er konnte sich nicht weiterentwickeln in den letzten Jahren, weil er da einfach immer wieder die nächste Verletzung hatte. Und das ist einfach scheiße. So, das ist der einzige Grund. Aber um es einfach wirklich ein letztes Mal zu betonen, dass da absolut kein böses Blut ist. In meinen Büchern sind das beides feine Kerle. Aber dass man das sportlich sagt, ey, es gibt eigentlich keinen Grund jetzt zu sagen, wir lassen jetzt irgendwie Yannick Harms dann hier spielen mit Nils Ehlers, sondern wir überlegen vielleicht Walkenhorst Winter zu nehmen, weil das ein ähnliches Niveau ist und ja, warum eigentlich nicht? Das ist meiner Meinung nach legitim. Ich bin trotzdem froh, weil ich finde es all around gut. Ich glaube, euch tut die Pause gut. Du brauchst dein Krafttraining. Ja. Ich finde es auch gar nicht schlecht, dass für den Nations Clash, ich meine, wird ja jetzt auch mit Mikasa gespielt, nicht mehr mit Wilson. Es ist so minimal ausgelagert und so ein bisschen abgedockt vom Rest, dass dann du wirklich auch offiziell wieder Veranstalter bist und Kommentator und Experte und was auch immer. Gefällt mir eigentlich auch alles ganz gut. Deswegen ist okay gelaufen. Aber diese Bedenken oder deine Gedanken, da muss man ein Verständnis für haben.
Ich schäme mich wirklich für die Gedanken, sage ich dir ganz ehrlich, ne? Also ich schäme mich für die Gedanken, aber ich bin halt, ich kann die ja nicht abstellen, so. Das geht in meinem Kopf, weil diese Ungerechtigkeit, die ist halt in meinem Kopf so tief drin. Und am Ende sind die halt vorgesetzt, weil das System halt einfach ein Team da oben braucht, um das System zu rechtfertigen, und weil die beiden halt clever genug sind, weil sie einfach clevere Typen sind, um die Fresse zu halten, egal wie scheiße es da bei denen läuft, egal wie schlecht die da auch zum Teil betreut waren oder so. Und deswegen halt wirklich hochkant auch Kohle in den Arsch geblasen kriegen von dem System, einfach weil sie beide in der Bundeswehr sind, weil sie beide da ihre Trainer nicht bezahlen müssen und so weiter und so fort. Und das löst halt diese Gedanken bei mir aus. Ich hoffe, das können, aber ich glaube, mittlerweile sind wir so weit, dass der Großteil da draußen das verstehen kann. Deswegen ist alles kein böses Blut. Das ist einfach nur so Gedanken, die da in meinem Kopf manchmal mitschwirren. Aber so ist es geil. Und ich kann mich ja dann in dieser Rolle des Organisators, es wird auch wichtig sein diese Woche. Die Leute kennen mich alle, ich bin dann da, die ganzen Leute wissen, wer der Ansprechpartner ist, die wissen, dass da einer ist, das ist einer von denen, so, ne, das merken auch die Internationalen, die werden auch merken, dass wir eigentlich einer, wir sind von denen, wir sind kein Verband, wir sind kein kommerzes Konstrukt oder so, auch wenn wir am Wochenende, das ist auch ganz geil, wir kriegen am Wochenende halt Besuch von so einem CEV, also von dem Obersten von der CEV, ne, der kommt halt Freitag, Samstag und guckt sich da unseren Sauhaufen an. Ja, sehr. Dirk, da musst du mal Hose zumachen auch.
Ich wollte gerade sagen, Umberto muss mal die Bierflaschen wegräumen. Scheiße, ey.
Ja, das wird interessant, ey. Da müssen wir echt irgendwann mal so, also 24 Stunden mal Maulkorb machen. Nein, keine Ahnung. Wir machen das Ding, was wir machen und fertig. Und zur Not sag ich dem Griechen halt, der soll die Schnauze halten, wenn er sich beschwert. Aber das wird halt ganz gut, dass ich da diese Woche Zeit für habe. Deswegen, ich freue mich mega auf die Woche. Ich bin gespannt. Ich 100%. Hoffe, dass die Spieler sich wohlfühlen, dass alles glatt läuft, dass da alle negativ getestet werden und auch negativ wieder entlassen werden. So, dann ist das Thema dahingehend durch und wir haben jedem etwas Gutes getan im Hinblick auf eine schwierige Olympia-Quali. So, dass mein Ausblick. Und wer gewinnt? Okay, wir haben noch Pristau Zörl, die leider Ermakorra Pristau, geht nicht. Martin kann nicht spielen, hat irgendwie, ich glaube, er hat es auf Instagram gepostet, was er hat. Also es ist wohl nichts Schlimmes. Er hat uns auch schon geschrieben, auch eine E-Mail geschrieben, so er hätte unglaublich gerne gespielt. Findet es total scheiße, aber ey, an der Stelle mal, Martin, einfach nur geil, dass du dich entschieden hast, wieder Beachvolleyball zu spielen und irgendwann kriegen wir schon nochmal die Chance. Safe. Naja, so. Ist so. Deswegen Pristau Zörl auch geil. Für Julian natürlich auch perfekt. Er kriegt jetzt nach einer Woche off nochmal eine Woche Vorbereitung, klar, mit einem anderen Ball, aber auf gutem Niveau. Das wird den nicht schlechter machen. So viel steht schon mal fest, ne? Hat dann nach den Spielen genug Zeit, um sich zu erholen. Und wen haben wir noch? Haben wir noch irgendeine Veränderung? Nee, Brauer Mösen hatten wir
schon angekündigt, dass die leider nicht da sein werden.
Ja, genau. Ja, das ist es. Die Schweizer kommen mit dem vollen Ballett. Da bin ich gespannt. Wen setzt du da auf eins? Das ist so schwer, Mann.
Das ist wirklich schwer. Also, da halte ich es wirklich für eng beieinander. Und es kommt natürlich darauf an, wie sehr gehst du dann drauf. Und ich glaube, es wird auch unterschätzt ein Faktor sein, welches Team committet sich am meisten für dieses, wir sind jetzt unsere Nation, wir pushen uns gegenseitig zu gewinnen. Weil darauf freuen wir uns ja, hatten wir ja schon mal betont. Ey, im Best-Case-Szenario, und ich kann es mir zum Beispiel bei den Schweizern auch vorstellen zum Beispiel oder auch bei den Österreichern, ja gut, vielleicht, dass ein Alex Horst jetzt sich jetzt nicht bei Julian Hörle, Moritz Pristau an die Seite setzt und die anfeuert, Da sollte man ihn, glaube ich, inzwischen kennen, so. Ja. Aber dass man sich da vielleicht ein bisschen gegenseitig pusht. Aber vom Niveau her ist das schon ausgeglichen. Also, ich finde Team Schweiz brutal. Wenn Mirko und Adrian fit sind und gut spielen, dann ist können das schwer. Da Florian Breher, genau, und Marco Krattiger haben es beim King of the Court sehr eindrucksvoll gezeigt, was die beiden auch spielen können. Also, ich glaube, gerade so ein Florian Breher wird viele überraschen, dass der unterschätzt spektakulär sein kann. Der relativ kleine blonde Junge mit den E-Boy Curls, der so nett aussieht. Das wird ja auf jeden Fall schön. Die Holländer könnten brutal werden. Ey, bei Laborbedingungen Christian Fahrenhorst und Steven van der Velde Indoor, die werden da uns die Gase kaputt prügeln mit ihren Hits.
Ja, ja.
Deutschland kann natürlich auch stark sein, wenn Yannick seine Leistung aufs Parkett bekommt. Ich meine, Julius Thol und Clemens Wickler, die kennt man inzwischen so. Nils,
da können die ohne Sieg aus der Nummer, können die ohne Niederlage aus der Woche rausgehen? Ja.
Ja.
Wenn die fit sind. Ja. Und da müssen Yannick und Nils nur immer so mal irgendwie so einen vermeintlichen Pflichtsieg oder so einen Coinflip einsammeln und dann kann auch Deutschland gewinnen. So, ich sehe da halt keinen, also trotz dessen, dass Lars raus ist, da tue ich mich so schwer. Aber wir müssen uns entscheiden, Dirk.
Ich gehe auf Sieg Schweiz. Tatsächlich. Ein bisschen als Außenseiter-Tipp vielleicht. Obwohl, gibt's einen Außenseiter-Tipp? Keine Ahnung. Aber da gewinnen zweimal die Schweizer, ne? Das geht auch nicht. Die Schweizer können nicht beides abräumen.
Ich gehe auf Deutschland. Ja, komm. Ich glaube, dass also Clemens Wickler mit dem Flatter, Julius und Clemens mit dem Flatteraufschlag Waffen sind. Auf der anderen Seite, der Aufschlag von Steven van der Velde ist auch
der Aufschlag von Adrian Heidrich mit seinem Float in der Indoor. Uiuiui.
Ich gehe auf Deutschland. Mal ein bisschen Patriot sein jetzt.
Ist okay. Dann bleibe ich zweimal Schweiz und einmal werde ich dann recht haben. Einmal werde ich voll daneben liegen wahrscheinlich und am Ende haben alle eine Chance. Hurley und Moritz Pristorz sind gut zusammen, haben sie bei der EM gezeigt. Ist Doppler so. Horst, wenn die sich pushen, sind die immer wieder gut. Ich meine, alles, das hat man jetzt, ne? ja auch österreichische Meisterschaften. Ich meine, wir haben sie in Baden gesehen. Da war mal ganz klar zu sehen, dass sie vielleicht gar nicht mehr so oder zu einem gewissen Zeitpunkt auch nicht mehr die Eins sind in Österreich, dann ist eine Woche später die österreichische Meisterschaft und dann legen sie die Eier wieder auf den Tisch und zeigen mal ganz kurz, nee, meine Jungspunde, ihr seid noch nicht dran. So, ne?
Ja.
Wenn Doppler Horst Bock haben, dann sind die auch immer noch richtig gut. Aber es ist halt die Frage, wie sehr die sich pushen können in so einem Format und Bauter, Peninga sind halt so ein bisschen das Fragezeichen, die kennen viele wahrscheinlich auch noch gar nicht. Wie gesagt, da gab es mal so ein gewisses Spiel mit, als dann dieses Schild ein, Herr Kapitän-Meme so offiziell bei Onus Blender die Durchdringung bekommen hat, da habt ihr gegen die verloren. Die können auch ein bisschen was so, schwer zu sagen, Mann.
Sehr schwer zu sagen. Da bin ich komplett offen, ich bin gespannt. Ich finde es jetzt auch so, durch die Absagen ist es halt auch, also wenn jetzt zum Beispiel Holland noch mit Brauer-Mösen gekommen wäre und mit Fahrenhorst van der Velde, hätte ich jetzt halt Holland ganz klar an 1 gesetzt. Und ich finde es jetzt eigentlich sogar fast ganz, ganz spannend, dass jeder so einen, also jede Nation so einen, ja, wie soll man das sagen, ein zweites Garde-Team dabei hat, also klingt jetzt völlig vermessen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Deswegen bin ich sehr gespannt, was das Teilnehmerfeld daher gibt. Also es ist mega ausgeglichen. Kann auch sein, dass da am Ende irgendwie drei Teams mit der gleichen Punktzahl oder gleichen Siegzahl oder so oben sind. Da kann alles passieren.
Ja.
Deswegen, da bin ich sehr gespannt.
Wir freuen uns auf viele sympathische Damen und Herren, das ist einfach so, weil natürlich die Österreicher und die Schweizer werden wieder so sympathisch wirken und wir haben uns ja auch schon oft drüber unterhalten, was ist das jetzt eigentlich so, legt man das immer so nah, findet man einfach den Dialekt lustig, aber man muss auch einfach mal sagen, das sollte so ein bisschen das Zeichen sein für uns Allmanns, dass wir einfach mal ein bisschen an uns arbeiten und uns ein bisschen was abgucken, weil das ist halt einfach real, also auch nochmal kurz
Zeit,
weil wir gerade Martin Ermakorra hatten. Also in Baden, das war halt einfach, also in Baden war krass, das war nicht Martin Ermakorrer, aber das war ja mit Flo Schnetzer, so, die sind dann ausgeschieden mit Lope Tutschnick auch und so und dann hieß es aber irgendwann, da hatten wir glaube ich die Storyline, wir waren dann ja in Baden durch, haben die letzten beiden Tage nicht gemacht und wir sind einen Tag später abgereist und das war kurz so eine Storyline, fahren wir irgendwo zum See noch am letzten Tag, bevor wir losfahren, weil wir nicht so früh losfahren sollten und machen uns mit der Crew so einen schönen Tag. Das war damals noch entspannt und wäre drin gewesen. Auf einmal heißt es so von allen Seiten, ja, der Flo Schnetzer hat ein Haus am See, das ist voll schön, bei dem frag den doch einfach. Und ich so, ja, klar, so, ne. Ich frag jetzt Flo Schnetzer, mit dem ich jetzt zwei Worte gewechselt habe oder mal so kurz gequatscht habe, ein, zwei Mal, ob wir bei dem am Haus chillen können. Und dann war das aber einfach, was passiert? Nächsten Tag, am Morgen kriege ich da wirklich noch eine Nachricht, kriege eine Sprachnachricht vom Flo, der sagt, ey, kommt unbedingt vorbei, Mann, ich würde mich voll freuen. So, gar kein Problem. So, ich habe Getränke da, wir machen uns einen schönen Tag bei mir im Haus. So, einfach 100% legit ernst gemeint. Wir haben es dann nicht wahrgenommen, weil wir uns dann doch entschieden haben, ein bisschen früher zu fahren. Und das gleiche halt Martin Ermakorra, ich mache hier meinen Urlaub Südtirol, der sieht das halt in der Story, fragt so, ey, wo bist du denn? Ich schreibe ihm das dann, er meinte, oh, du bist ja gar nicht so weit weg von mir. Wenn du auf dem Rückweg Bock hast, so komm unbedingt vorbei, würde ich voll gerne mal wiedersehen. So. Martin Ermakorra auch einfach so ein Ehrenmann. Das gleiche gilt für Moritz Pristorz, für die ganzen anderen Jungs, für Julian Hörl. Das sind halt einfach so ein paar Sachen, die kann man sich wirklich abschauen, Mann. Das sind halt auch einfach verdammt nette Kerlchen.
Ist so. Und deswegen, also ganz ehrlich, Das sind schon die besseren Deutschen, die Österreicher und die Schweizer.
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja. Ist so, ja, definitiv. Aber das werden wir jetzt diese Woche auch genügend zum Beispiel haben. Vielleicht guckt sich ja der ein oder andere mit einem zu tiefen Stock im Arsch vielleicht auch was ab von denen. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, ja. Läuft. So, Dirk, ich muss mal weiterarbeiten, Mann.
Finde ich gut. Ganz schön lange Episode, meine Fresse, ey. Für so einfach mal Montag kurz hätte ich gedacht, wir machen hier so 40 Minuten, aber war hinten raus dann doch irgendwie zu informativ, ne?
Haben wir uns schon immer vorgenommen, das hat noch nie funktioniert, Dirk.
Ja, zu viel on-topic, Mann. Aber wir haben ja den Stream, da 22 Uhr, da können wir immer noch, dann holen wir das immer ein bisschen nach.
Ein bisschen Shitstorm reinholen, das ist gut.
Ich wollte gerade sagen, sonst wird es zu harmonisch. So, geh arbeiten, ich lade die Episode hoch und dann sehen wir uns alle auf jeden Fall aller spätestens am Donnerstag im Stream. Und das wird eine geile Zeit, Mann. Für jeden.
Ja, hier ohne Netz und sonnigen Boden, bla bla, ne?
Leute. Tschüss, tschüss.